Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. So, gleich geht's los mit Franziska von Anyway. Sie verantwortet dort das Thema Business Development. Und Anyway ist für mich ein Unternehmen, was ich schon lange aus der Ferne beobachte. Sehr interessiert, sehr wohlwollend. Sie sind ja vor 2-3 Jahren mit relativ viel Medienecho gestartet, mit der einfachen Geschäftsidee, hey, du kannst dir aussuchen, lieber Kunde, welches Windrad, welche PV-Anlage soll deinen Strom liefern. Du erfährst viel über die Menschen hinter diesen Erzeugungsanlagen und kannst es dir so zusammenstellen, wie du es gerne möchtest. Und ich finde Anyway deswegen auch spannend, weil sie so im kämpferischen Angriffsmodus unterwegs sind in der Energiebranche, ungeduldig sind und einfach immer so ein bisschen zeigen wollen, dass alle Lösungen schon da sind. Man muss es nur machen wollen. Und ja, darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über neue Produkte, die nach dieser Peer-to-Peer-Plattform kamen. Kurz über diese Pizza-Geschichte mit den Anteilen an Solarparks und jetzt aber auch ganz neu das Thema CO2-Reduktion mit Rendite. Alles so Bemühungen von Anyway, rauszukommen aus der Nische und auch sozusagen die breite Bevölkerung davon zu überzeugen oder ihnen Lust drauf zu machen, dass nicht alles so mit verbissenem Ernst gemacht werden muss, wenn man nachhaltig leben will, dass nicht alles nur Verzicht ist, sondern dass es auch Spaß machen kann. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Botschaft und das drückt die Franziska auch aus. Ihr werdet es hören. Insofern freue ich mich für euch, dass ihr jetzt hier diesen Podcast hören dürft, könnt und sage viel Spaß dabei. Willkommen beim Utility 4.0 Podcast. Heute mit einem Gast von einer Firma, auf die ich mich schon irgendwie lange freue und ich hatte irgendwie am Anfang gar nicht so richtig geglaubt, dass es vielleicht mal klappen kann. Dabei ist heute die Franziska von Anyway. Viele kennen bestimmt, die sich mit Anyway auseinandergesetzt haben, schon die Varena Junge. Junge, ne? Heißt sie, glaube ich.
Ja, Franziska? Genau.
Genau. Die hat ja schon einiges rausgehauen per Video oder per Podcast. Aber anyway, ich freue mich, dass die Franziska heute hier dabei ist. Und ich bin immer deswegen so ein bisschen ehrfürchtig, weil Anyway war für mich vor 1-3 Jahren so das Ding, wo alle hingeguckt haben. Ich auch. Ich fand das Marketing gut, wie es angefühlt hat. Und deswegen, freue ich mich, dass du heute hier bist. Und wir fangen hier in diesem Podcast an, wie auch bei allen anderen Podcasts, die ich so gerne mag, dass du dich einfach mal kurz vorstellst und wir ein bisschen in deiner Vita rumlaufen, Franziska. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Timo. Ich lade euch sehr gerne ein, in meiner Vita rumzulaufen. Also ich bin Franziska Straten und ich bin bei Anyway fürs Business Development zuständig. Das heißt, Kooperationspartner, energiewirtschaftliche Partner, neue Konzepte, all das landet auf meinem Tisch. Und zusammen mit meinen Kollegen entwickle ich dann neue Lösungen für eine klimapositive Zukunft, vor allen Dingen auch im Strombereich. Ich bin erst seit 2 Jahren dabei. Anyway gibt es ja schon seit November 2017.
Das heißt seit 3 Jahren?
Genau, seit 3 Jahren, genau. Und ich konnte deswegen schon auf manche Sachen aufbauen, also den Peer-to-Peer-Marktplatz für erneuerbare Energien, den Anyway auf die Beine gestellt hat und mittlerweile schon seit 3 Jahren betreibt. Den gab es damals schon. Viele Prozesse, die es mittlerweile leichter machen, diesen Marktplatz zu betreiben. Und dass Stromverkäufer den Strom dann direkt an Kunden verkaufen können, da durfte ich dann mithelfen, die zu entwickeln.
Ja. Und wie bist du jetzt da hingekommen, da wo du bist? Was hast du so für eine Ausbildung, für einen Hintergrund? Du bist Hamburgerin erstmal, first of all.
Genau.
Bist dann da irgendwie zur Schule gegangen. Wie war so deine Steps dann?
Ich bin eine Hamburger Dern, habe es quasi nie aus der Stadt rausgeschafft. Ja. Bin auf St. Pauli aufgewachsen und dann sind meine Eltern in eine ökologische Genossenschaft gezogen, die sie gegründet haben. Bin ich das erste Mal eigentlich mit erneuerbaren Energien in Kontakt gekommen, weil auf unseren Dächern waren Solaranlagen. Und das war damals, also jetzt im Rückblick gedacht,
total neu. Wie viele Jahre ist das her? Also,
ja, oh, das darf ich jetzt nicht verraten. Weißt du mein Alter?
Ja, genau. Okay, nee, viele also Monde. Schon,
genau, ja. Viele Monde, so 30 vielleicht.
Ja, ja, okay.
25. Genau. Und da gab es das Erneuerbaren-Energien-Gesetz noch gar nicht. Da hatten wir schon Solaranlagen auf den Dächern.
Das ist dieses 1000-Dächer-Programm gewesen, hatten wir im Vorgespräch. Ne?
Genau. Das ist das 1000-Dächer-Programm gewesen. Ja. Und ja, genau, war ganz groß, auch in den Zeitungen und so weiter. Aber für mich als ja Kleinkind oder Kind war das natürlich erstmal völlig egal und ganz normal. Natürlich hat man Stromerzeugungsanlagen auf dem Dach, klar. Genau, und das ist mir erst im Laufe der Schulzeit und auch im Studium aufgefallen, dass das eben gar nicht so normal ist. Und ich habe mich dann schon relativ früh dafür entschieden, auch in dem Bereich tätig zu werden. Vorher habe ich einen kleinen Abstecher gemacht. Ja. Ich habe nicht eine ganz so geradlinige Biografie. Ich habe einen Handwerksberuf gelernt, bodenständig. Bin Konditorin, Zuckerbäckerin.
Ach so.
Genau.
Du machst,
mit Gesellenbrief und allem drum und dran.
Das machst du jetzt immer noch so hobbymäßig jetzt?
Oder? Ja, meine Kollegen fragen immer schon, wann ich den nächsten Kuchen mitbringe. Ich muss gestehen, ich mache es nicht mehr ganz so häufig, aber finde es immer noch klasse. Es ist immer noch ein wunderschöner Beruf, leider viel zu schlecht bezahlt und ich stehe so ungern so früh auf. Das muss ich schon auch sagen.
Okay. Mhm.
Ja.
Wie geil. Konditorin. Ja.
Genau. Aber ich habe mich dann schon ziemlich schnell dazu entschieden, ich möchte eigentlich nochmal was studieren und habe dann Sozialökonomie studiert. Das ist am Ende einfach nachhaltiges Wirtschaften interdisziplinär betrachtet, also gesellschaftswissenschaftliche Ansätze, wirtschaftswissenschaftliche Ansätze und dann halt eben auch, was so an Recht dazugehört. Und da war das immer schon ganz interessant, irgendwie wie diese verschiedenen Komponenten zusammenspielen. Also soziale Aspekte, ökologische Aspekte und eben Wirtschaftsaspekte, die am Ende ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit bilden. Mhm. Und nachdem ich einen kleinen Abstecher nach Kopenhagen gemacht habe, wo ich mich dann auch angefangen habe, ehrenamtlich in einer Studierendenorganisation bei Oikos International zu engagieren, und dann eine große Konferenz auch zu nachhaltigem Konsum und nachhaltigen Städtebau und Städteplanung zu machen, da habe ich einfach gemerkt, erneuerbare Energien, die ziehen sich so konsequent irgendwie durch meine Interessen. Und ich habe schon dann auch eine Summer School in Jülich besucht.
In Jülich?
In Jülich, genau.
Okay.
Genau, das kann ich sehr empfehlen. Also wenn eine Studierende oder ein Studierender zuhören sollte, nehmt unbedingt dieses tolle Angebot an Summer Schools in Deutschland oder Europa wahr.
Was macht man da oder wie funktioniert so eine Summer School?
Ja, also tatsächlich haben wir gezeltet, das weiß ich noch. Es war eine unglaublich tolle Gemeinschaft an Menschen und wir haben den ganzen Tag über technische und wirtschaftliche Faktoren oder auch psychologische Faktoren von erneuerbaren Energien behandelt.
Ja.
Zum Beispiel dieses NIMBY-Problem, also Not in My Backyard, dass Menschen eigentlich erneuerbare Energien gut finden und Ökostrom wollen, aber die Windanlage in der Nähe, das wollen sie dann irgendwie nicht.
Mhm.
Und eben auch dann die empirischen Ergebnisse dazu, dass Menschen, die tatsächlich Windenergieanlagen in der Nähe haben, tatsächlich erneuerbare Energien und Windenergie sehr viel mehr akzeptieren. Dass also das tatsächlich ein positiver Faktor ist, wenn man Erneuerbare um sich rum hat, dann findet man das nämlich überhaupt nicht schlimm, sondern es sind meistens die es nicht kennen, die das irgendwie fürchten. Genau,
okay.
Und all diese Aspekte dann von verschiedenen Seiten betrachtet und ich glaube, das hat mich einfach nochmal darin bestärkt, das dann auch im fortführenden Studium, im Master auch noch weiter auszubauen. Habe meine Abschlussarbeit auch über Mieterstrom.
Abschlussarbeit über Mieterstrom.
Genau, Masterarbeit über Mieterstrom geschrieben. Auch ein ganz tolles Modell, dezentrale Energieversorgung. Eben für Menschen, die sich nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Solaranlage aufs Dach zu bauen, wie ja über 50% der Menschen. Ich bin selber Mieter, ich wohne in einer Großstadt, wo die meisten Mieter sind. Und wir alle haben gar nicht die Möglichkeit, uns oder selber zu bestimmen, ob eine Solaranlage aufs Dach kommt. Und das ist ja tatsächlich so ein kleines Dilemma. Ne? Wir wollen mehr Erneuerbare, aber wer hat es eigentlich in der Hand?
Ja.
Und da gibt es zum einen Mieterstrom, also dort, wo der Vermieter oder ein Servicedienstleister sowas anbietet. Und dann, nachdem ich gemerkt habe, Mieterstrom in Hamburg kommt nicht so richtig voran, gibt es nicht so richtig viel. Habe ich mich umgeschaut und dann habe ich halt Anyway gefunden, weil Anyway mit seinem Peer-to-Peer-Konzept ja auch anbietet, sich auszusuchen, von wem ich meinen Strom bekomme und wie der den produziert.
Genau. Bist du dann auch im privaten Leben so jemand, der sich mit Nachhaltigkeit sozusagen durchdrungen ist? Also das ist ja auch immer so dieses Ding, wenn man das so quasi zu seinem Lebensinhalt, Berufsinhalt macht, dann stellen, glaube ich, auch Freunde immer so mega Ansprüche an einen selber. Wie gehst du mit diesem Ding um, diese Erwartungshaltung, die man nach außen transportiert, die man dann selber auch sozusagen glaubhaft leben möchte, soll, aber manchmal nicht kann? Ist das ein Thema bei dir, dieses, ja?
Ja, ich glaube, das ist für jeden Thema. Ja, genau. Und genau, also ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich bin schon sehr der Öko in meinem persönlichen Umkreis oder privaten Umkreis. Ja. Ich glaube aber, dass ich auch immer ganz gut vermitteln kann und dass das auch mein Umkreis sehr stark spürt, dass keiner von uns ist perfekt. Mhm. Also ich auch nicht. Auch ich fliege. Ich möchte auch mal in Urlaub fahren. Ich mache nicht konsequent alles mit dem Zug oder mit dem Fahrrad. Mhm. Ich bin auch mal bequem und ich brauche bequeme Lösungen. Auch ich, und ich bin schon, würde ich schon sagen, schon wirklich bemüht. Ja. Und das ist, glaube ich, aber ganz wichtig, das sich auch immer wieder vor Augen zu führen, weil so sind wir ja alle.
Genau.
In verschiedenen, auf einer Skala verschieden stark. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das zu wissen, um sich dann auch in die potenziellen Kunden hineinzuversetzen oder auch Kunden zu verstehen. Wenn wir darüber sprechen, wie schaffen wir es denn, klimafreundliche Lösungen zu schaffen, Menschen für mehr erneuerbare Energien zu motivieren, dann geht das nicht über Verbote oder über hohe Ansprüche, Verzicht, sondern über Begeisterung. Ne?
Ja. Nee, und, da kommen wir später sicher noch drauf. Da habt ihr ja so ein paar Ansätze gefunden, wie man das auch mal so umkehren kann oder einfach ein bisschen lockerer oder ein bisschen spaßiger sehen kann. Bevor wir jetzt einsteigen bei Anyway, vielleicht noch so, wo habe ich dich jetzt heute rausgeholt? Was war heute so dein Arbeitsalltag? Das finde ich auch immer ganz spannend. So, ja, wovon arbeitest du jetzt ganz konkret? Schreibst du gerade irgendwie einen Artikel für eine Zeitung oder, keine Ahnung, hast du die Telefonanlage konfiguriert, weil das nicht ging? Oder was war heute so...
Oh, ich wünschte, ich könnte die Telefonanlage konfigurieren. Ja. Ah, müsste ich die netten Kollegen, nicht fragen, aber die konfigurieren auch keine Telefonanlagen.
Ja, aber so.
Genau, ich hab tatsächlich einen sehr abwechslungsreichen Job. Das ist auch tatsächlich wunderbar. Ich könnte, glaube ich, nicht immer das Gleiche machen. Also ich weiß, das sagen viele, aber ich habe sehr viele Kontext-Switche, die natürlich auch manchmal anstrengend sind, aber die vor allen Dingen meinen Job sehr liebenswert machen und auch immer wieder interessant. Ich lerne jeden Tag, auch dank meiner netten Kollegen, die so gefühlt allwissend sind. Ich habe unter anderem heute mit Kollegen darüber beraten, wie wir Verträge besser strukturieren, wie die klingen müssen, damit sie gut verständlich sind für unsere Kunden. Und unter anderem auch mit unseren Stromverkäufern gesprochen, mit einem ganz persönlich und mit ihm besprochen, wie das nächste Jahr aussieht, wenn bei seiner Windkraftanlage die EEG-Vergütung wegfällt.
Ja, ein Thema, was durch die ganze Branche, was sie erschüttert zum Teil. Ne? Ja, okay. Genau. Und da einfach nach Problemlösungen gesucht und nach Wegen.
Genau, wir haben da schon eine Lösung, aber natürlich, das ist ja immer das, was so ein bisschen... schwierig ist, man hat zwar für uns, wir haben eine Lösung, aber die ist so neu und das glauben uns Leute manchmal gar nicht. Und selbst Leute, die mit uns schon zusammenarbeiten, die fragen dann noch zweimal nach und so war es heute halt auch.
Okay. Ja, gehen wir mal rein in die Lösung. Ich meine, es ist ja ganz schön von euch beschrieben. Ihr habt diesen Anyway, diesen Titel genommen, der sagt, irgendwie jede Richtung geht irgendwie so, das mit Energie, okay. Und es ist ja auch einfach zu verstehen, wenn du sagst, hey, da gibt es Menschen, die haben PV, die haben Windrad. Es gibt Leute, die das haben wollen, am besten aber direkt von denen. Und dass es irgendwie einen Mechanismus gibt, wie man die zusammenbringt. So so einfach so dieses Airbnb-Modell oder dieses Tinder oder was. Irgendwie, es gibt eine Plattform, wo diese Menschen zusammenkommen und ihr macht einfach, dass das geht. Warum... ist das so neu gewesen oder was? Oder wie soll ich anders anfangen? Vielleicht doch. Was war so neu, bevor ihr gestartet seid? Warum ging das vorher eigentlich überhaupt gar nicht?
Also es gibt es bis heute, glaube ich, nur von uns. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch jemand anders gibt, der unser Konzept macht. Wir machen ja tatsächlich die Anlagenbetreiber von Erneuerbaren, machen wir zu Energieversorgungsunternehmen. Anyway selber ist kein Stromversorgungsunternehmen, sondern wir sind tatsächlich nur wir sind die Plattform und der Serviceanbieter, um den Stromverkäufern zu ermöglichen, ihren Strom direkt an Kunden zu verkaufen. Und andersrum ermöglichen wir allen Kunden direkt von dem Anlagenbetreiber Strom zu kaufen. Und was es bis heute nicht von anderen Menschen, nicht von anderen Stromversorgungsunternehmen gibt und Konzernen gibt, dass man weiß, bei wem man seinen Strom kauft und was der sonst noch so macht. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Also ich war letzte Woche bei unserem Stromverkäufer Ulf. Der ist unser schwindelfreier Imker. Der hat die erste Windkraftenergieanlage in Berlin gebaut. Der hat dafür jahrelang gekämpft mit seinem Kumpan. Und der ist aber auch nicht nur Windmüller. Das macht er natürlich und das macht er auch weiterhin. Aber der ist auch Imker. Der kümmert sich noch um ganz viele andere Dinge, die Nachhaltigkeit am Ende ausmachen. Und mir persönlich ist es wichtig zu wissen, woher und von wem ich meinen Strom kaufe. Und dass das nicht irgendein Mix ist, irgendwoher, völlig intransparent. Und das machen wir möglich.
Und der Ulf hieß er, oder Jens? Jens hast du gesagt?
Ulf aus Berlin,
Ulf aus Berlin. Wo hat er vorher was hat er vorher mit seiner Energie gemacht, mit seinem Windradstrom, bevor er jetzt bei euch war?
Genau, also das ist tatsächlich die erste Anlage. Ich glaube, die ist erst 2008 in Betrieb genommen worden. Berlin war sehr spät dran. Die haben sich sehr stark auch gegen Erneuerbare im Stadtgebiet gewehrt wohl. Okay. Das heißt, der war jetzt, bis er über Anyway verkauft hat, in der Direktvermarktung.
Okay. Und da hat er wahrscheinlich auch einen Dienstleister, oder? Der das direkt für ihn vermarktet hat.
Genau.
Und was war jetzt seine Entscheidung, das mit über euch zu machen? Oder ich meine, ihr seid ja im Grunde auch eigentlich so ein Direktvermarktungsunternehmen im Kern, wenn man es ganz technisch dann sieht, oder eine Direktvermarktungsplattform?
In der Marktrolle.
Ja, genau. Mhm. So.
Wir haben Partner, die Direktvermarktung für uns übernehmen. Mhm. Da haben wir natürlich mehrere Partner, die uns da unterstützen. Kommt ein bisschen drauf an, das kann man nicht so einheitlich sagen. Wir nehmen in einigen Fällen auch die direkte Vermarkterrolle ein, ja.
Okay. Und ihr seid jetzt auf ihn zugegangen, haben gesagt, oder er ist auf euch, ihr seid irgendwie zusammengekommen und ihr habt jetzt dann gesagt, hey, mach das doch hier über Anyway. Was, oder? Oder war es anders?
Genau, Ja. Tatsächlich war es in seinem Fall zum Beispiel so, dass ein anderer Stromverkäufer, Ingo Lange aus Nordrhein-Westfalen, bereits mit uns in Kontakt war. Der hatte von unserer Idee gehört und hat gesagt, coole Idee, ich wollte schon immer meinen Strom direkt an Kunden verkaufen, an meine Nachbarn, an meine Freunde und an die Leute, die auch um die Windanlage herum wohnen. Denn die wollten den Strom immer kaufen und konnten es nicht. Und der hat dann den Ulf angesprochen, hat gesagt, Ulf, willst du das nicht auch machen? Das ist doch eine tolle Idee. Und Ulf hat sofort gesagt, klar, wenn es die Möglichkeit gibt, mache ich das.
Okay. Und er kriegt dann auch eigentlich denselben Preis oder muss er dann sagen, okay, ich mache das jetzt sozusagen direkt an Kunden. Ist das für ihn ein Verlustgeschäft oder kann das in beide Richtungen gehen, dass er sich jetzt sagt, okay, ich löse mich von meinem alten Direktvermarkter und mache das jetzt über diese Plattform? Ist das für ihn erstmal so ein wirtschaftliches Ding auch oder?
Also er macht keinen Verlust damit, sondern er kann seinen Preis ja selbst festsetzen. Ja. Und wir empfehlen das nicht. Das macht auch keiner, weil das kann man sich gar nicht leisten, ne? Dass man da jetzt einen großen Verlust mitmacht. Ich meine, am Ende nachhaltiges Wirtschaften heißt ja nicht, dass man überhaupt keinen Gewinn mehr macht, sondern dass man einfach so einen Gewinn macht, dass keiner daran Schaden nimmt und dass keiner ausgebeutet wird. Ja. Und genau das machen unsere Stromverkäufer auch. Mhm. Die nehmen einen Preis, der sie nicht schlechter stellt als in der Direktvermarktung. Ja. Und dann gibt es bestimmt auch Stromverkäufer, die sind, wie gesagt, da ganz frei drin, die mehr nehmen könnten.
Also ich kann das ganz frei gestalten. Und muss ich, wenn ich mich jetzt für euch entschieden habe, muss ich jetzt irgendwas umbauen an meiner Anlage? Irgendwelche Geräte, die da installiert werden müssen? Wie ist so dieses Onboarding dann oder dieser Wechsel dann zu euch? Mhm. Ist das irgendwie kompliziert oder muss da viel gemacht werden?
Nee, ist gar nicht, tatsächlich nicht kompliziert, weil das Komplizierte, das übernehmen ja wir. und wir haben da schon einige Erfahrungen mit und haben da schon viel standardisiert. Tatsächlich ist es so, dass die gleichen Voraussetzungen im Prinzip technisch erfüllt werden müssen wie für die Direktvermarktung. Mhm.
Also und, dieses Thema Fernsteuerbarkeit, genau. Was ist das noch? Viertelstundenmessung.
Genau, RLM-Messung, also genau. Registrierende Leistungsmessung und die Fernsteuerbarkeit. Das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte.
Okay, und das ist ja vorher schon da gewesen, sozusagen in der technischen Auslegung. Und aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann sonntagabends hinsetzen kann, bei euch einloggen kann. Ich gebe da meine C-Punkt-Bezeichnung an oder meine Anlagennummer und dann kann er das quasi selbst machen. Es ist schon noch so ein bisschen Papier hin und her, kann ich mir vorstellen, oder? Ist es schon so ganz einfach?
Ging es nach uns. Wir leben und arbeiten papierlos mit allen eigentlich, auch mit allen Kunden, die wir ja im Namen der Stromverkäufer betreuen und auch mit denen kommunizieren. Wir würden es digital machen. Die Bundesnetzagenturen, auch viele Verteilnetzbetreiber und Stadtwerke können das noch nicht, wollen das noch nicht, wie auch immer. Deswegen, da ist noch ein bisschen Papierkram. Und es ist ja so, wir machen tatsächlich die Stromverkäufer zu Energieversorgungsunternehmen nach § 5
EnBG. Mit allem drum und dran. Ja, so.
Genau, mit allem drum und dran. Ja. Das heißt, da stehen auch wirklich Pflichten und Verträge hinter. Das hat auch einen guten Grund, weshalb man das nicht mal eben mit einem Klick quasi im Formular machen kann. Mhm. Denn das sollte man sich einfach gut überlegen, möchte man das.
Mhm. Was gibt es da irgendwas, so eine bittere Pille? Oder wo man sagt, wo man erstmal sagt, wenn du Energieversorger sein willst, dann bedeutet das auch das. Und wo man erstmal drüber sprechen muss, ist es sowas wie, keine Ahnung, wenn ich mich selbstständig mache und muss irgendwo 25.000 Euro für eine GmbH, gibt es irgendwie so?
Nein, das natürlich nicht. Das natürlich nicht, aber man ist überall dann angemeldet in allen Verzeichnissen und Registern. Ja. Wir übernehmen natürlich ganz viel, aber wenn man diese Verträge eingeht, dann heißt es wie bei einer Steuererklärung, die jeder von uns ja auch macht, oder manche machen sie immer, dann macht man sie halt immer. Und ein Energieversorgungsunternehmen muss, glaube ich, bis zu 5 Jahre hinterher noch Korrekturen durchführen. Mhm. Das hat man dann erstmal quasi und das kann man sich einfach überlegen. Es hat natürlich einen wirtschaftlichen Wert dabei zu sein, aber es ist nicht dafür gedacht, mal eben Strom zu verkaufen und im nächsten Moment nicht mehr.
Ja, ist schon so eine grundsätzliche Entscheidung. Ein Freund von mir hat es am Telefon noch gefragt, wie sie Anlagenbetreiber damit sozusagen umgehen, dass sie Energieversorger werden und ob sie es wollen. Und wenn ich das bei dir so raushöre, wirst du vielleicht sagen, ja, wir nehmen dir ja alles ab. Du musst halt nur deinen Namen hier geben und es ist einfach so ein kleiner Schritt. So.
Genau. Aber wir prüfen, also wir kennen alle unsere Stromverkäufer natürlich persönlich und wir prüfen die sehr genau, weil uns natürlich auch wichtig ist, dass die Leute, die bei uns sich einen Stromverkäufer aussuchen und von dem Strom bekommen, dass die auch dauerhaften Stromverkäufer und Stromlieferanten haben.
Ja.
Und wir hatten bisher noch nie den Fall, dass irgendein Stromverkäufer sich dagegen entschieden hat. Die sind sehr zufrieden damit und die wollen das unbedingt weitermachen.
Das stimmt. Du hast ja auch eine dauerhafte Lieferbeziehung. Ist ja nicht wie bei Amazon, wo ich dann einmal vielleicht sage, ja, der Händler, da war jetzt nichts und dann kaufe ich da nicht mehr. Du hast ja, du kriegst ja dein sehr lebenswichtiges, gut, du kriegst halt immer deinen Strom irgendwo her, aber trotzdem ist es halt eine Dauerdienstleistungsbeziehung. Ne?
Absolut. Und das ist auch voll in unserem Interesse und deswegen würden wir jeden Stromverkäufer ablehnen, bei dem wir irgendwie Zweifel hätten, dass er das wieder beendet.
Ja. Okay, also dann seid ihr wahrscheinlich erstmal auf die zugegangen, weil wenn man was verkaufen will auf der Plattform, muss man, um die hochzubringen, erstmal Produzenten drauf haben wahrscheinlich. So kann ich es mir vorstellen.
Genau.
Oder? Genau.
Aber schön, dass du es ansprichst. Wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, müssen wir jetzt auf ganz viele Stromverkäufer zugehen. Natürlich am Anfang mussten wir erstmal unsere Idee überhaupt auf den Tisch legen. Da kannte am Anfang ja keiner. Und dann ging das aber los. Also wir haben täglich Anfragen von Anlagenbetreibern, die gerne Stromverkäufer bei uns werden wollen. Wir haben wirklich sehr lange Wartelisten. Es tut uns auch immer ganz doll leid, wenn wir die dann vertrösten müssen. Aber es ist so attraktiv und es freut uns natürlich sehr, dass wir unheimlich lange Wartelisten haben und wir tatsächlich nicht auf Anlagenbetreiber selber zugehen müssen, sondern wir da aus einem großen Pool schöpfen können.
Aber warum gibt es diese Warteliste? Was ist denn da so, was ist denn der Bottleneck, der das dann, weil das ist ja so schade, wenn du Leute hast, die will man ja einfach so mit Mausklick am liebsten auf die Plattform bringen, natürlich, weil man sie kennt und so, aber was ist da der größte, oder wie lange dauert das überhaupt?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell die interessierten Stromverkäufer sind und auch wie viel quasi bei uns zu tun ist. Und wir sind sehr, sehr genau, was die Auswahl betrifft. Also welche Erzeugungsart, an welchem Standort, in welcher Region, weil wir möchten gar nicht den großen Wettbewerb auf der Plattform aufmachen. Mhm. Wir wollen nicht, dass der Kunde nicht mehr weiß, wo er suchen soll, sondern wir wollen relativ schnell dem interessierten Nutzer unseres Shops, unserer Plattform auch einfach 3-4 Vorschläge anbieten. Mhm. Und dafür wäre das, haben wir jedenfalls in unseren Nutzertests herausgefunden, dafür wäre das gar nicht vorteilhaft, wenn er sich aus 30 entscheiden muss. Es reicht, wenn er 3 oder 4 sind und das tatsächlich vereinfacht auch seine Entscheidung.
Okay. Aber bei Plattformen denkt man immer so an Skalierung und ganz groß und du musst also richtig Masse draufbringen.
Genau, aber wir gucken tatsächlich, dass pro Region nicht zu viele Stromverkäufer da sind, die noch Kapazitäten frei haben. Das heißt, sobald da Stromverkäufer ausverkauft sind, dann kommen da auch wieder neue. Das ist zum Beispiel aktuell bei uns in Süddeutschland so. Da sind wir gerade wieder im Onboarding-Prozess von neuen Stromverkäufern, die dann wieder Kapazitäten freischalten. Aber natürlich ist es so, genau, da müssen Fotos gemacht werden, da müssen persönliche Interviews geführt werden, dann muss das ganze Technische im Hintergrund durchgeführt werden. Ein paar Wochen dauert das schon.
Ja, ihr macht ja halt auch viel Aufwand in das Geschichten erzählen, ne? Wie du sagst, Fotos machen und das sind, ja, ich meine, das catcht einen schon, finde ich, wenn man das so sieht, ist es halt was anderes, als wenn es war früher bei Airbnb, glaube ich, auch immer das Problem, da haben die Leute ihre Bude fotografiert, so wie sie jetzt gerade aussah und es macht halt schon ein bisschen Sinn, irgendwie eine aufzuräumen, gutes Licht zu haben und eine vielleicht attraktive Perspektive und diese Arbeit da reinzustecken, das
absolut
ist natürlich hintenrum dann einfach, geht einfach besser, das dann zu vermarkten. Okay, dann hat man diese Anlagenbetreiber, man wählt die schön aus, man stellt sie schön dar, man stellt sie auf die Plattform. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann die Kunden, die sich das aussuchen können. Wie habt ihr die dann gefunden? Also die Anlagenbetreiber, vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda fanden es attraktiv. Aber wie kamen so die Kunden zu euch?
Ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, wir haben ja eine Online-Plattform. Ja. Das heißt, die kommen online zu uns. Wir sind auf Messen aufgetreten am Anfang. Wir hatten viele Presseartikel. Und ansonsten empfehlen die sich auch tatsächlich unter sich weiter. Also wenn ich bei Ulf bin und irgendwie das Anyway-Team berät mich total gut am Telefon oder ich finde die Story von Ulf und dem Honig einfach klasse und ich freue mich total jeden Morgen, wenn ich seinen Windmüller-Honig auf dem Brot habe, dann sage ich doch das auch meiner Freundin weiter, ist ja klar. Ja.
Okay, also Presse, das hat man, das haben also die Branche das auf jeden Fall mitbekommen, aber ihr wart ja auch in so, glaube ich, im Spiegel und eigentlich alles, was so damals ging, also gute Medienunterstützung gehabt. Okay, und die Kunden zahlen, also was zahlen die dann so für den Strom? Ich habe mal irgendwo gelesen, jetzt irgendwie auch nicht mehr als beim Ökostromtarif beim Stadtwerk. Ist das immer noch so geblieben? Ist es?
Das ist natürlich total unterschiedlich, ne? Ja. Also wir berechnen, unsere Plattform hat ein sehr transparentes Preissystem. Ja. Unsere Stromverkäufer legen ihren Preis fest und pro Postleitzahl werden dann all diese Abgaben und Umlagen und Netzentgelte von uns im Hintergrund berechnet und dann eben dem Kunden angeboten und gezeigt. Und das heißt, in meiner Postleitzahl in Hamburg habe ich jetzt bei Ulf einen anderen Preis als du in deiner Postleitzahl.
Ja. Ja, okay.
Das kommt einfach vor allen Dingen durch die Netzentgelte, die sich unterscheiden. Und die Konzessionsabgabe zum Beispiel. Ja. Deswegen kann man das so direkt nicht vergleichen. Aber es ist tatsächlich so, wir machen ja natürlich immer wieder Wettbewerbsanalysen und unsere Stromverkäufer liegen total im Mittel. Also man spart eigentlich immer, wenn man den Grundversorgertarif quasi dagegen hält. Und meistens ist es auch der Ökostromtarif des örtlichen Versorgers.
Okay, und ihr macht viel Kundentests und seid, glaube ich, ein sehr nutzerorientierter, legt da viel Wert drauf.
Ja.
Was ist so die Essenz? Sind die immer alle nur begeistert oder gibt es auch Sachen, die sie euch noch wirklich mit auf den Weg gegeben haben jetzt?
Laufend. Ja. Also natürlich freut uns das, wenn wir ein schönes Feedback bekommen, was wir auch tatsächlich jeden Tag bekommen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, immer auch hier intern, dass wir das nochmal verbreiten und dass wir nochmal zeigen, hey, hier, lieber Kundenservice, ey, du hast, ne, ihr habt so tolle Arbeit geleistet. Und das hat er hier sogar nochmal extra erwähnt und richtig toll. Mhm. Das sieht man, glaube ich, auch an unserer Bewertung immer ganz stark. Aber natürlich, also davon lebt unsere ganze Produktentwicklung im Prinzip, dass wir richtig qualitativ hochwertiges Kundenfeedback bekommen und dabei zum Beispiel lernen, was ist den Leuten eigentlich wichtig? Ist es ihnen wichtig, ob es Solar oder Wind ist, oder ist es ihnen eher wichtig, ob Mann oder Frau den Strom anbietet? All diese Sachen lernen wir dann.
Es ist auch diese Regionalität manchmal, ich habe auch gelesen, dass manche dann machen dann auch einmal im Jahr, laden sie die Kunden ein zu ihrem Windrad, haben vielleicht irgendwie einen Bauernhof, einen Hofverkauf und machen sowas. Jetzt ist es ja aber so, dass die, ich kann mir ja auch aus Süddeutschland quasi dann von dem Berliner Windrad quasi den Strom liefern lassen, richtig?
Genau.
Also da geht man dann, die Regionalität, so wie das bei diesen Regionalstromkonzepten ja auch so ein bisschen ist, diese 50 Kilometer um meine Stadt herum, das ist ja so ein bisschen da nicht der Fall, ne? Also das,
was eigentlich auch Regionalstrom,
was ja eigentlich auch cool ist.
Diese,
ja. Aber findet ihr das Konzept regional nicht auch, wäre das nicht auch noch cool, dass einfach die 50 Kilometer drumherum sind und sozusagen.
Total, ja. Total. Und das fördern wir auch immer, ne? Indem wir irgendwie sagen, hier,
nimm such doch dir den.
Doch. Ja. Genau, auch bei uns im Shop ist es so, man kann sagen, ich wohne da, ich gebe meine Postleitzahl ein und wer ist denn der nächste Stromverkäufer in meiner Umgebung? Und dann sehe ich, 10 Kilometer entfernt zum Beispiel, bei mir ist es jetzt, produziert Jens seinen Windstrom.
Ja.
Toll. Trotzdem ist es ja so, dass man manchmal eine bestimmte Sympathie hat oder einen Stromverkäufer aus einer bestimmten, aus einem bestimmten Motivation. Grund da den Strom kaufen will. Zum Beispiel, manche mögen Solar lieber, manche finden das total klasse, dass Ulf seine Bienen hat und dort den Honig noch produziert. Und die Freiheit wollten wir den interessierten Kunden einfach lassen.
Okay. Es gibt ja immer noch diese Sache, dass der Strom ja noch nicht ausreicht, um sozusagen komplett aus den Anlagen, komplett die Kunden zu beliefern. Und da gibt es ja immer noch das Thema mit der Reststrom-Thematik, wo manche auch euch kritisieren, irgendwie keine Ahnung, oder so ein bisschen sagen, ja, das ist da aber da nicht so richtig transparent, wo dann der Rest herkommt. Da ist dann immer, wird dann gesagt, ja, hier kommt irgendwie aus Wasserkraft, glaube ich, aus Skandinavien. Kannst du dazu nochmal was sagen, wie das ist? Weil das ist ja immer am Anfang, klar, man hat so ein Mini-Geschäftsmodell oder so ein wachsendes Geschäftsmodell, was aber noch nicht reicht, mit sehr hohen Ansprüchen. Und dann, man braucht den Rest immer noch. Und wo man dann denkt, müssen ja eigentlich die gleichen hohen Ansprüche gelten. Gibt es da irgendwie einen Grund oder hat sich das irgendwie verändert über die Zeit? Habe ich da vielleicht auch einen alten Artikel gelesen? Oder wie geht ihr um mit diesem Reststrom-Ding?
Also genau, das wird immer gefragt, weil immer so ein bisschen die Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn das Windrad sich gerade nicht dreht?
Ja, okay, das ist ja die ganz praktische erstmal Frage.
Genau. Ja, aber das ist natürlich tatsächlich eine Frage, die häufiger mal vorkommt. Und das ist natürlich, die Sorge ist da völlig unberechtigt, weil der Strom, der fließt ja weiter. Das ist erstmal ganz wichtig. Und auch der Stromverkäufer in dem Moment liefert weiter 100% Ökostrom. Mhm. Ich meine, alle Stromversorgungsunternehmen in Deutschland sind ja verpflichtet, Herkunftsnachweise zu entwerten, damit es Ökostrom auch offiziell ist. Und das machen natürlich auch unsere Stromverkäufer. Es ist aber tatsächlich so, dass die Stromlieferung kann man ja nochmal separat davon betrachten. Und da achten wir mit unserem Partner, der uns dabei hilft, darauf, dass das tatsächlich Strom ist, der aus Bilanzkreisen kommt, wo nur erneuerbare Energien auch tatsächlich drin sind. Und tatsächlich ist es ja bei jedem Energieversorgungsunternehmen so, selbst wenn man direkte Lieferverträge hat, lass mal Dürre beim Laufwasserkraftwerk sein, lass mal Windflaute sein, dann geht es halt einfach nicht. Dann müsste dazu beschafft werden. Und zwar von unbekannter Herkunft. Das kennt man ja. Tatsächlich haben wir da aber mit dem Partner mal gesprochen. Das ist noch nie vorgekommen.
Aber warum will der Partner so geheim bleiben? Also ich würde mir jetzt denken, immer so, ich mache das so, anyway, ich mache dieses Geschäftsmodell. Und wenn es nicht ausreicht, nehme ich halt das Beste, was es halt so gibt. So, keine Ahnung, die besten Zertifikate, auch wenn es alles sozusagen noch indirekt ist und Zertifikate sind. Aber ich nehme das Beste, was geht, die höchsten
Ja, welche Zertifikate meinst du in dem Moment?
Ja, die fahren mir jetzt natürlich nicht so genau an, aber ich.
Also meinst du Herkunftszertifikate?
Ja, oder auch wenn ich meine, kann ich mal reinbringen, die Münchner Polarstern sozusagen, ja, die mir meinen Ökostrom persönlich im Moment liefern. Ja. Da sehe ich halt in allen Zeitschriften sind die oben, weil sie halt auch konzernfrei sind, weil sie, keine Ahnung, das beste Zertifikat nehmen, was am meisten kostet, zertifiziert sind von TÜV Süd. Ich habe das jetzt nicht so drauf, was die, aber ich habe das Gefühl, dass sie die sehr, sehr gute daneben. Und wo ich denke, das könnte man ja dann auch positiv vermarkten und sagen, ja, das ist unser Partner, für den Reststrom, und der macht das auf dem höchsten möglichen Level.
Genau, wir haben tatsächlich mehrere Partner. Also, ja, ne, das ist nicht, ist nicht nur einer. Genau, und einer unserer Partner, das kann ich auch so offen sagen, das ist Stadtkraft, die uns dabei helfen. Es ist tatsächlich so, dass diese Herkunftsnachweise, das ist eine staatliche Vorgabe. Deswegen machen unsere Stromverkäufer das natürlich auch. Aber uns ist halt viel wichtiger, wir haben Matching im Hintergrund. Also das hat kein anderer Stromversorger meines Wissens nach. Und unsere Stromverkäufer haben das. Bei uns wird wirklich live, also zeitgleich geguckt, was erzeugt denn die Windkraftanlage in dem Moment und was verbraucht der Kunde. Und das macht, glaube ich, kein anderer Stromverkäufer, soweit ich weiß. Und das ist für uns ein viel, viel größerer Wert, weil darauf kommt es am Ende ja an. Wenn wir 100% Erneuerbare haben wollen, dann müssen wir am Ende zeitgleich 100% erneuerbare Erzeugung und 100% erneuerbaren Verbrauch dann ja auch am Ende haben.
Okay. Jo, danke. Also ich frage das einfach mal so. Ich hätte das jetzt auch gerne parat gehabt, welche dieser Zertifikate es sind, aber okay, gut. Also ich
glaube, vielleicht meinst du Label, kann das sein?
Ja, genau, die Label, genau.
Ja, ja, so. Genau. Haben wir uns tatsächlich auch mit beschäftigt, wollen wir ein Label haben oder nicht?
Ja.
Und da kommen wir wieder an den Punkt, was uns schon sehr häufig beschäftigt hat, auch bei anderen Marktprozessen quasi, zum Beispiel als wir gestartet sind. Wir sind ja der Serviceanbieter für mittlerweile 36 Angebote. Ich glaube, wir haben über 30 Verkäufer bei uns auf der Plattform. So ein Label will für jede einzelne Zertifizierung viel Geld haben. Ein Konzern oder auch ein einzelner Anbieter zahlt dafür einmal einen ganzen Batzen Geld.
Ach so, weil ihr seid ja 30 Konzerne, 30 Ein-Mann-Konzerne quasi. Mhm. Und dann, okay.
Mhm. Und das würde bedeuten, unsere Stromverkäufer müssten nur, um so ein Label zu haben, viel mehr Geld vom Kunden nehmen. Mhm. Das wollen sie aber gar nicht. Die sagen auch, weshalb denn? Ja. Also ihr wisst, ich produziere meinen Strom, ich bin Ulf, ich habe mein Windrad und daran würde ein Label ja nichts ändern.
Ja. Mhm. Ja, das sind vielleicht auch Mechanismen, die einfach in diesem anderen Markt notwendig sind, weil es gar nicht diese direkte Kopplung gibt. Ne? Machen dann vielleicht bei euch auch, kann ich gut nachvollziehen, dass es dann einfach auch keinen Sinn macht. Ich gucke da immer so als, vielleicht gucken auch manche Verbraucher immer so von außen drauf, ne? Die wollen vielleicht auch sehr öko und dann gucken sie auf die Labels. Ich bin auch so ein Markentyp, ja. Und wenn da immer überall die Eins steht und auch von,
das ist ja auch normal,
dann sagst du, ja, nehme ich so. Okay.
Aber ganz interessant. Wir haben gerade eine Bachelorarbeit hier intern gehabt von einer Werkstudentin und die hat genau das untersucht. Macht das eigentlich einen Unterschied? Und die hat festgestellt, also, dass die Informationen, die wir liefern, keinen Unterschied in der Wahrnehmung quasi zu den Labeln machen.
Also oder auch gleichwertig sind sozusagen.
Genau. Genau.
Cool. Also ihr habt jetzt 30, 40 Stromverkäufer und die haben quasi, ich weiß, Kundenzahlen sind immer so ein Ding, spricht man nicht so gerne drüber, aber die versorgen jetzt halt auch eine gewisse Anzahl von Kunden. Oder sind die eigentlich ausverkauft?
Sind ausverkauft, genau.
Ja.
Also viele waren sind schon jetzt ein bisschen länger ausverkauft. Jetzt kommen immer mehr dazu, die ausverkauft sind, weil stabiles, steigendes Kundenwachstum, genau. Ja. Und deswegen müssen wir auch wieder neue Stromverkäufer auf die Plattform holen.
Und wovon lebt ihr jetzt nochmal? Wo ist das Geschäftsmodell, wo ihr eure Gehälter und eure Mieten zahlen könnt? Wie kommt das zustande? Wie fließt das?
Wir haben den sogenannten Anyway-Beitrag. Das ist eine Plattformnutzungsgebühr. Und die deckt quasi die Kosten für den Betrieb der Plattform.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch ein Entgelt, was die Stromverkäufer uns geben.
Also die Verkäufer haben ein kleines Dienstleistungsfee und die Käufer auch.
Genau.
Okay, und ist das transparent? Das sehe ich dann, kann ich das, oder ist das eingepreist dann in dem Strompreis, wenn ich da jetzt drauf gehe? Oder?
Unsere Stromverkäufer werden das sicherlich einpreisen.
Ja.
Und die Plattformnutzungsgebühr, die, klar, das sieht ja jeder Kunde.
Da sehe ich dann hier, da ist der Ulf und dann kommt eine Plattformnutzungsgebühr dazu. Genau. Müssen die Käufer eigentlich irgendwas noch machen? Zähler, Austausch oder irgendwie oder?
Nix, einfach okay. Nur auf unseren Shop und jetzt dann zum Beispiel sagen, oh ja, ich suche mir den Ulf aus und dann geht es ganz ratzifatzi. Ich glaube, also wir haben mal einen Nutzertest gemacht, der hat es innerhalb von 2 Minuten geschafft. Man kann sich auch ein paar Sekunden mehr Zeit lassen. Ja. Genau, man braucht noch nicht mal die Zählernummer darüber. Darum würden wir uns dann auch kümmern, das nochmal nachzuforschen und einfach nur Name, wie man bezahlen will, wo man wohnt und fertig.
Und
das übernehmen wir.
Ja, und Wettbewerber sagt, ihr habt, hast du eigentlich nicht, mir fällt noch so ein Buzzen, habe ich noch mal gehört. Kennst du die zum Beispiel? Das hört sich für mich ähnlich nach einem ähnlichen Konzept an, wobei das immer nicht so einfach zu vergleichen auch ist. Hast du da eine Einschätzung oder gibt es andere Player, die es vielleicht ein bisschen anders gelagert machen? Oder,
Ich bin mir bei Buzzen gerade nicht ganz sicher. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die natürlich, da ist Basen, glaube ich, Energieversorger.
Ja.
Und die kaufen von den Einzelnen. Das heißt, da ist die Transparenz einfach nicht so groß. Mhm. Die haben auch ein tolles Konzept. Ich glaube, die machen auch Mieterstrom.
Genau,
und
genau.
Ich glaube, das ist einfach ein anderes Modell des Stromverkaufs. Kenne ich mich jetzt auch nicht so ganz genau aus, wie sie es ganz genau machen.
Ja. Völlig okay.
Glaub,
ich finde, es hilft ja manchmal. Ich meine, in diesem Markt hilft es ja einfach nur, wenn mehrere Leute mit unterschiedlichen Konzepten sowas nach vorne bringen. Ne?
Also, total. Hauptsache Ökostrom und eine wirklich transparente Energiewende. Ja.
Ja. Okay. Also das ist euer Anyway-Modell, wie es aufgebaut hat. Jetzt, wie funktioniert denn das jetzt in oder nochmal auch, wie ist es so entstanden? Man kann es ja lesen, dass es sozusagen aus Lichtblick heraus entstanden ist. Aus der Innovationsabteilung dort. Gab es eigentlich einen Grund dafür, warum es nicht in Lichtblick geblieben ist oder warum nicht Lichtblick das einfach als Produkt mit aufgenommen hat? Oder?
Also ich bin ja erst vor zwei Jahren direkt Zeit, zu Anyway gekommen. Genau, ich kann immer nur von Erzählungen selber erzählen. Aber es ist tatsächlich so, dass man kennt das aus der Innovationstheorie, dass man, wenn man neue Ideen hat, dass die in dem bestehenden Modell meistens nicht so schnell tatsächlich weiterentwickelt werden können, dass die einfach nicht so viele Chancen bekommen, die neuen Ideen, weil es diesen Kannibalisierungseffekt geben würde.
Ja.
Also das ist so der Hauptpunkt, da gibt es noch viele andere Punkte.
Ja.
Man muss halt immer gucken, wo packt man seine Ressourcen drauf. Ja. Und deswegen sagt man in der Innovationstheorie sowieso, neue Ideen, mach das mal lieber separat von den anderen Großen. Mhm. Und deswegen hat sich damals dann ja auch unser Gründer, der ja auch der Lichtblick-Gründer ist, der Heiko von Tischwitz, entschieden, Anyway aufzuziehen und hat quasi die Innovationsabteilung von Lichtblick zu Anyway gemacht. Mhm. Wir haben schon vorher hier in einem Jugendstilhaus in der Altstadt gesessen, im Afrika-Haus in Hamburg und haben dort vorher schon innovative Ideen entwickelt. Und als dann die Idee aufkam, den Peer-to-Peer-Marktplatz für Strom von Mensch zu Mensch aufzuziehen, da wurde dann entschieden, es wird eine eigene Firma.
Mhm.
Da so der Hintergrund, weshalb ausgegründet wurde. Und was war deine zweite Frage?
Weiß ich auch nicht mehr. Ich frage mich jetzt, meine aktuelle Frage ist gerade, wie seid ihr so gestartet? Was mit wie viel, also was erzählen dir Leute, wie sie gestartet sind? Also die Innovationsabteilung ist darüber. Und was waren, weißt du noch, was so die ersten Schritte waren, was für die ersten Hürden waren? Wie macht man das denn überhaupt, so eine Plattform? Da waren wahrscheinlich ein paar Entwickler dabei.
Eine ganze Menge sogar, ja. Genau, wir haben unglaublich gute Entwickler, die uns eine ganz klasse Infrastruktur zur Seite stellen, immer noch.
Alles selbst auch entwickelt, oder? Ihr basiert jetzt nicht auf irgendwelchen anderen Portalen schon oder anderen Plattformmodellen, ihr habt alles selber zusammengeschraubt.
Weil es das einfach noch nicht gab. Also das, was wir machen, das gibt es ja so am Markt gar nicht. Das heißt, jeden Prozess quasi, den wir haben wollen, den müssen wir auch selber entwickeln und müssen da, wer weiß mal, für andere vielleicht was vorbauen.
Ja.
Und deswegen mussten wir es auch eigens entwickeln. Mhm. Genau, und die Hürden waren vor allen Dingen, die Gespräche mit der Bundesnetzagentur zum Beispiel waren
was
sehr kooperativ.
Ach so, die waren, ja, okay.
Die waren super kooperativ. Dass, ja. Die wollten sich das erstmal anhören und haben dann gedacht, aha. Und ja, dann ging das ziemlich flott. Aber was natürlich sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, ist, den ganzen Verteilnetzbetreibern zu verklickern, dass nicht Anyway Stromversorgungsunternehmen ist, sondern dass wir Ansprechpartner sind, dass wir auch bei der Marktkommunikation Ansprechpartner sind, dass wir allerdings nur im Namen des Energieversorgungsunternehmens handeln und zum Beispiel, dass auch über uns Zahlungen abgewickelt werden. Das war ja sehr schwierig, ist immer noch schwierig, Lieferantenrahmenverträge, die ja geschlossen werden müssen.
Das passt da dann nicht rein, oder? Weil da gibt es dann einfach kein Feld für den Energieversorger und für seinen Dienstleister, stelle ich mir vor. Ne? Also genau, da gibt es einfach so, genau. Wo soll ich das jetzt eintragen? Wahrscheinlich so ganz banale Gründe auch.
Und also es geht noch weiter. Man sagt dann schon, man spricht jetzt hier gerade was im Namen des Verkäufers aus. Man hängt alles, was so dabei sein muss, da an die Kommunikation an, jeden Nachweis. Ja. Und einfach, weil es das sonst nicht gibt, kommt nur zurück, können wir nicht verarbeiten, was wollen Sie von uns?
Und dann wird es anstrengend. Ja.
Genau, dann wird es erstens anstrengend und man muss aber ja trotzdem immer sich auch noch in die Perspektive des Gegenüber versetzen und sagen, ja, wir sind halt neu. Das, was wir so machen, das kennt ihr halt einfach nicht. Ja. Deswegen einfach nochmal geduldig das Gleiche zurück.
Und hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass ihr jetzt sagt, da kommen die Anyways. Wir haben schon von euch gehört, von den anderen Verteilnetzbetreibern,
Kommt mal ein bisschen drauf an, bei größeren Verteilnetzbetreibern, da wissen sie schon, um was es geht. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass wir für jeden einzelnen Stromverkäufer einen neuen Lieferantenrahmenvertrag für die schließen müssen. Das heißt, es gibt jetzt schon Verteilnetzbetreiber, die sagen, euch kenne ich schon. Ja. Ihr habt doch schon hier für den Ulf angemeldet und jetzt meldet ihr für Ingo an. Ja. Naja, jetzt wissen wir ja, um was es geht. Genau.
Ja. Und das mit diesem ganzen Papierkram, du hast vorhin gesagt, ihr seid papierlos, das habt ihr alles irgendwie digital im Griff. Allein dieses Dokumentenmanagement muss ja schon relativ anstrengend sein, oder? Dass man's,
digital ist es halt nicht mehr so anstrengend, das ist das Schöne. Nee,
klar, aber das zu programmieren aber erstmal, dass das alles so...
Da bin ich auch froh, dass ich das nicht übernehmen musste.
Okay.
Tatsächlich, das ist sehr, sehr bequem und komfortabel.
Ja.
Es ist halt manchmal so, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert, dann ist man ja auch darauf angewiesen, dass man einen ähnlichen Kommunikationskanal hat.
Ja.
Und wenn die dann nicht digital kommunizieren, wird es ein bisschen haarig.
Ja.
Aber auch da haben wir mittlerweile Fortschritte gemacht. Auch die Gegenüber entwickeln sich ja über die Zeit hin zur Digitalisierung. Und ja, jetzt stehen noch so ein paar Sachen an, die einfach nicht für unser Modell mal gebaut wurden. Sowas wie ein Monitoring-Prozess oder sowas von einer Behörde. Da gibt es immer wieder pfiffige Ideen. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, ziemlich gut hier intern darin, vor scheinbar unlösbaren Altstrukturen zu stehen und uns zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt für uns umgebaut.
Aber gibt es eigentlich so einen Konflikt mit den Netzbetreibern, außer dass man erstmal, da kommt jetzt ein neues Konstrukt, aber gibt es, sonst ist es das, müsste es doch denen eigentlich egal sein, oder? Oder gibt es da irgendwie einen Anreiz bei denen oder irgendein Problem, wo die sagen, ja, wenn das jetzt alle machen, dann dumm, oder?
Nee, so gar nicht. Also es gibt kein richtiges Problem. Es ist auch irgendwie nichts, was irgendwie problematisch werden könnte, weil es sind ganz klassische Lieferanten- und Marktprozesse.
Ja.
Es ist eher so, dass Veränderung für manche Menschen und in manchen Unternehmen schwierig ist anzunehmen.
Ja.
Und für uns ist es halt selbstverständlich, dass sich Sachen ganz schnell ändern. Wir haben eine agile Produktentwicklung. Wir arbeiten alle sehr, sehr auf Veränderungen basierend, sind da sehr schnell auch Anpassungen vorzunehmen.
Ja.
Aber das ist in anderen Unternehmen und gerade bei Verteilnetzbetreibern, glaube ich, anders. Die sind ja auch nicht, das ist nicht ein Verteilnetzbetreiber, sondern die sind sehr differenziert. Es gibt sehr, sehr offene, sehr, sehr kooperative Verteilnetzbetreiber. Und es gibt aber eben auch welche, die sich damit schwer tun, dass da jetzt gerade was anderes kommt als wie immer.
Okay. Und die Bundesnetzagentur, was wollte die eigentlich? Wolltet ihr nur mal sagen, dass ihr da was macht oder braucht man die dann eigentlich auch in dem ganzen Spiel?
Die reguliert ja nun den Markt.
Ja, klar.
Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass die Bundesnetzagentur das Konzept kennt.
Ja.
Denn die listet, also die muss ja auch dann hinterher nach Paragraph 5 die Lieferantenerlaubnis ausstellen.
Ja, okay.
Und die listet unsere Stromverkäufer natürlich auch in der Lieferantenliste, also die offizielle Liste der BNetzA.
Ja.
Da taucht dann auch zum Beispiel ein Ulf auf.
Ja, okay.
Und da steht dann halt immer, dass sie das in Kooperation mit uns machen.
Ja.
Und dann ist klar, es ist das Anyway-Konzept.
Okay, und dann ist natürlich cool, wenn man vorher mal mit denen spricht, dass da sowas kommt, wenn man will, dass das so durchgeht.
Ne? Genau, genau. Wir hätten auch gerne mit allen Verteilnetzbetreibern vorher gesprochen, aber der Aufwand wäre ein bisschen größer gewesen.
Sind einfach zu viele. Okay, also ihr habt dann quasi das gelöst, technologisch. Ihr habt die Plattform natürlich programmiert, die Website, dieses Matching. Kann ich mir vorstellen, dass das auch schon so, dass das jetzt nicht so Riesenherausforderungen gewesen sind, oder? Gab es da noch irgendwelche, jetzt so eine Plattform zu bauen und die Fotos da einzustellen und dann, dass das so Katsching, Abschluss und so. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass das Frontend vielleicht jetzt nicht so das Problem war und eher das, was im Hintergrund läuft.
Ich glaube, das kommt ja immer ganz darauf an, wie man fragt, ne?
Ja. Ja.
Also wenn man die Frontend-Entwickler fragt, war ja alles easy, ne? Dann werden die sagen, oh, und da und hier und blub und hier wieder ein Design angepasst.
Ja.
Und andersrum, diejenigen, die Backend-Prozesse betreuen, sagen genau das Gleiche.
Ja.
Genau. Ich glaube, es ist immer dann schwierig, wenn man gar nicht so die große Freiheit hat, Sachen selbst zu bestimmen, sondern wenn man sich so äußeren Anforderungen quasi sehr, sehr stark anpassen muss und seine eigenen Ideen aber trotzdem verwirklichen will.
Mhm.
Und ich glaube, da hatte jeder Bereich so seine Herausforderungen.
Ja. Ja, vielleicht lass uns mal kurz reden, wie ihr so arbeitet. Du hast es eben schon so angedeutet. Ihr seid ein Innovationsteam oder viele aus einem Innovationsteam seid drüber gewechselt. Also nehmen wir mal an, Menschen, die einfach Bock haben auf Neues, auch auf neue Arbeitsformen. Ihr seid gleich agil gestartet. Und ihr hattet auch immer die Varena. Varena, es kommt mir immer noch fremd vor. Ich will immer Verena sagen. Varena als starke Gründerin noch mit dabei. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt, bei euch zu arbeiten, auch mit so einer, wenn man sie kennt und sich anhört, die Varena, dann die Erinnerung an oder die Assoziation zu Greta kommt mir immer schon nah. Man merkt einfach, da ist auch eine Frau da, die unheimlich so stark ist und sehr überzeugt und sehr kämpferisch, angreiferisch. wie fühlt sich das an bei euch?
Das werde ich ihr sagen, dann wird sie sich hoffentlich freuen. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich freuen wird.
Ich
dachte immer, die Greta, genau, also wie fühlt sich das an? Ich kann es ja mal aus meiner Perspektive beschreiben. Ich bin ja, wie gesagt, vor 2 Jahren zur Anyway dazugestoßen.
Da war schon ein bisschen was da, genau.
Genau, da war schon ein bisschen was da. Und trotzdem habe ich hier angefangen und ich konnte unheimlich viel gestalten. Das war total klasse. Also natürlich heißt das auch immer irgendwie Arbeit, aber insbesondere als Berufsanfängerin oder wenn man irgendwo in eine Organisation reinkommt, da ist man ja ein bisschen vorsichtig und wie sind hier eigentlich die Regeln und mit welchen Kollegen muss ich wie sprechen?
Das war dein erster Job auch, ne? So.
Genau, das war mein erster Vollzeitjob, mit richtig Verantwortung. Ja. Vorher war ich nur im Ehrenamt oder in Werkstudententätigkeiten, genau.
Oder in der Backstube da war
ich. Genau, auch in der Backstube.
Wie viele Leute waren denn da am Anfang, wo du da hingekommen bist bei Anyway? Oder wie viele sind heute da?
Ja. Ja, wir sind jetzt so ungefähr 25 Leute.
Ja.
Das Tolle war, dass dass ich als Berufsanfängerin quasi schon unheimlich viel gestalten durfte und in Entscheidungen ziemlich schnell hineinbezogen wurde, weil das ist hier Unternehmenskultur. Also mich auf dem Flur begrüßt mich ein Heiko von Schischwitz und sagt Moin und wie geht's und wie war dein Tag? Und das sagt aber natürlich auch die Werkstudentin und es ist ein sehr schönes Miteinander auf Augenhöhe, nämlich auf einer menschlichen Höhe, weil jeder von uns hier bei Anyway, wir sind ein kleines Team, ist sehr, sehr wichtig. Also wir haben alle bedeutende Aufgaben in unseren Bereichen und das wurde mir sehr, sehr schnell auch
klar.
Klar, genau, das hat man mir schnell vermittelt.
Ja.
Und wenn bei uns Entscheidungen getroffen werden, dann eben nicht top-down, sondern das ist mir dann auch schnell klar geworden, wenn ich Erfahrung habe aus dem Bereich, in dem ich eingestiegen bin, das waren die Prozesse im Kundenservice und ich war ganz nah an den Kunden dran und habe da Produktfeedback-Auswertungen gemacht, dann war das wichtig, dass ich das in Entscheidungen mit eingebracht habe. Und ich glaube, das kann ganz viel dazu beitragen, dass ich Wissen, was ich hatte, auch tatsächlich eingesetzt hatte. Und das ist natürlich nach wie vor so, dass
wir... Seid ihr denn Scrum-Teams oder wie habt ihr euch Tribes oder wie habt ihr euch jetzt das zusammengebaut aus dem agilen Baukasten?
Genau, also wir sind tatsächlich nicht so streng, was diese methodischen Begriffe Modell, und Formen angeht. Es gibt Tribes, es gibt Tribes, es gibt auch die Prozesse, die in Scrum benutzt werden. Ja. Aber wie gesagt, es wird nicht ganz so streng gehandhabt, sondern es ist eher die Art und Weise, wie man an Produktentwicklung rangeht und dass man in Minimum Viable Products denkt, dass man also schlank, das
MVPs, genau.
Ja, genau. Dass man eben schlank denkt und sagt, was brauche ich wirklich, um anzufangen und was kann ich noch hinten rum ranbauen und verbessern? Mhm. Aber was ist eigentlich so das der Grundstein? Und dass man auch nochmal wirklich an Kunden rangeht und sagt, hier, ist es das, was du wolltest oder möchtest du nicht doch vielleicht nochmal was anderes? Oder was können wir noch verbessern, damit es dich noch mehr begeistert? Das ist eher so diese Grundhaltung. Und eben das Wissen, was in den einzelnen Teams und bei den einzelnen Personen steckt, auch tatsächlich genutzt wird und nicht einfach übergangen wird, weil Chef weiß sowieso, wie es geht. Ja. Das habe ich von Anfang an hier erlebt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das schon bei Lichtblick Unternehmenskultur war und hier wurde es einfach nur noch ausgebaut.
Jetzt gibt es ja hier noch so eine Frage, die ich bei LinkedIn bekommen habe, nochmal so zum Thema. Ich glaube, ihr seid auch relativ viele Frauen da bei den 25 Leuten. Ich weiß nicht, wie verteilt. Also ich kenne eigentlich nur Frauen von Anyway, außer dem Heiko jetzt bislang. Aber
dann ist das deine persönliche Auswahl.
Da war dieser Begriff Mansplaining in der Energiebranche, ob das ein Thema ist. Wir haben da am Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, verbaler Sexismus. Wie erlebst du das in der Energiewirtschaft, wenn du da unterwegs bist, dich bewegst mit Verteilnetzbetreibern, Bundesnetzagenturen, mit den klassischen Marktrollen, klassischen Marktakteuren.
Ja.
Meinst du, das ist ein Thema?
Ich glaube, definitiv ist das ein Thema in der Energiewirtschaft. Glücklicherweise hier bei Anyway so gar nicht, weil wir eben auch so ganz, ganz fachlich starke Frauen drin haben. Also den braucht wirklich niemand irgendwas erzählen. Also weder eine Frau noch ein Mann quasi kann da sowas machen. Wir sind einfach hier bei Anyway da glücklicherweise von verschont. Ich glaube, in der Energiebranche als so alte Infrastrukturbranche mit, man nennt das ja immer so alte weiße Männer, aber eben wirklich auch männerdominierte Branche, da wird es das mit Sicherheit geben. Also wenn ich daran denke, dass eine Claudia Kempfert irgendwie fast alleine dasteht als Energiewende-Frau, dann hat das für mich schon auch was zu sagen. Und Mansplaining, es muss ja nicht bedeuten, dass wenn mehr Männer da sind, dass die auch unbedingt dann Mansplaining betreiben. Ja. Aber könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
Die Katharina Reiche, ne? Die ist jetzt auch noch so als Frau jetzt da bei Westenergie unterwegs, die fällt mir dann auch immer noch ein, wenn es darum geht, jetzt so Ranghohe oder in Hannover, die bei Inner City, ich mir immer nicht merken kann. Nein. Und aber trefft ihr eigentlich irgendwo dann aufeinander? Hattet ihr mal so Begegnungen mit, keine Ahnung, Johannes Theissen, ich bin Eon, wer seid ihr? So, gab's so? Oder ist
bestimmt ein netter Mensch, aber trotzdem bin ich froh, dass ich mich mit ihm jetzt beruflich noch nicht so stark auseinandersetzen musste, weil ich überlege gerade, in welchen Situationen das hätte passieren können.
Ja.
Und ich will weder für E.ON arbeiten, noch dass ich Strom von denen haben will. Also
es ist schon so ein kleines Feindbild da bei euch, diese Branche. Die Varena, die haut es ja schon hart raus. So diese Mittelsmänner müssen weg und diese Besitzstandsware, dann die lahme Politik dazu und unambitioniert. Ist das so?
Ich glaube, arbeitet ein euch Feindbild, wir brauchen gar kein Feindbild, weil doch, man muss sich ja ein bisschen aufregen, das schon, ja. Aber wir brauchen eigentlich nicht ein Feindbild oder sowas, sondern es ist halt einfach so, es ist ja tatsächlich so, dass die Politik viel zu langsam vorgeht. Wir reden immer noch von einem Konflikt zwischen Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Energien und Wirtschaft. Hä? Ja. Wo ist der Konflikt? Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich weiß, diesen Konflikt, haben die Medien, sag ich jetzt mal, und der ganze alteingesessene Politikerkreis haben den lange aufgebaut, dass da ein Konflikt besteht. Ich sehe den Konflikt nicht, denn wenn wir die Erneuerbaren nicht ausbauen und dabei vor allen Dingen auch die soziale Komponente berücksichtigen, dann gibt es unsere Wirtschaft so nicht mehr. Deswegen, ich sehe den Konflikt gar nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, den Menschen die Problematik klar zu machen und zu sagen, wenn die Politik nicht schnell genug ist und wenn die Stromkonzerne nicht schnell genug sind, und das sind sie definitiv nicht, dann müssen wir einfach schneller sein als Verbraucher. Und da ist Anyway natürlich zur Stelle und sagt, wir haben eine Lösung für euch. Ihr könnt hier was machen. Ihr könnt euch euren Stromverkäufer aussuchen. Ihr wisst, wie der seinen Strom produziert. Ihr wisst, wer dahinter steht. Und damit müsst ihr keinen Kohle- und Atomstrom subventionieren. Ja. Das ist für mich jetzt kein klassisches Feindbild in dem Sinne, sondern es ist einfach nur, ihr müsst nicht aufgeben, Leute, ihr könnt was tun.
Ja, man sagt ja jetzt bei diesem EEG, was neu rausgekommen ist oder was jetzt gerade im Gesetzgebungsverfahren ist, dass da jetzt so ein bisschen die alte Energiewirtschaft auch so zurückschlägt und eigentlich so ein bisschen verhindern will, dass jetzt zu viel Power to the people kommt, sozusagen, dass da diese unten in diesem, in diesen Niederungen oder einfach bei uns, bei den Menschen, dass da zu viel mit PV und Elektromobilität und rein und raus und verkaufen und links und rechts, dass die das eigentlich so ein bisschen zurückdrängen wollen, auch dieses Eigenverbrauchsthema. Und gibt es da eigentlich so aktuell, weil jetzt auch jemand noch gefragt hat, welche regulatorischen Hürden musstet ihr da bislang so überwinden, gibt es da in dem neuen Gesetz eigentlich Dinge, die gefährlich werden können für euch, wenn ihr das so lest, was da so drin steht? Das ist ein Riesending, ohne das jetzt...
Genau. Aber so. Ich habe es noch nicht komplett bis ins Detail durchgelesen, aber soweit ich es bisher gelesen habe, sehe ich überhaupt keine Gefahr für uns, für die Energiewende schon, aber für uns nicht.
Für euer Geschäftsmodell nicht. Mhm.
Genau, für unser Geschäftsmodell nicht, weil wir haben uns ja ziemlich schnell gesagt, und die Idee, den Strom von Mensch zu Mensch zu verkaufen, kam auch daher, dass wir gesagt haben, wir können uns eben nicht auf eine Forderung aus dem Erneuerbaren Energiengesetz verlassen für den Ausbau der Energiewende. Wir müssen eine andere Lösung finden, die schneller funktionieren kann, die unabhängig davon funktionieren kann.
Ihr seid eigentlich von vornherein außerhalb der Förderung gewesen, oder? Mit den... Wobei ich nicht ganz sicher bin.
Unser Konzept funktioniert ohne die Förderung. Genau. Wir können auch mit der Direktvermarktung, mit der geförderten Direktvermarktung arbeiten. Aber nächstes Jahr bieten wir ja unseren Stromverkäufern, die aus der Vergütung fallen, genau diese Möglichkeit, dass sie eben ohne Förderung ihre Windenergieanlagen weiter betreiben können. Weil zu Marktpreisen müssten sie rückbauen. Und genau das ist in der EEG-Novelle das Problem. Da wird eine Förderung zum Beispiel angepriesen. Und wir haben schon gedacht, ja gut, dann geht es für die so weiter. Ja. Also ist ja schön, wenn die Politik da was macht. Und erst als wir nochmal genauer hingeguckt haben, haben wir gedacht, das ist ja überhaupt gar keine Förderung. Das ist, da wird der Markt, der Jahresmarktwert angeboten. Naja, also einen Marktwert können sie auch so haben. Und vor allen Dingen kommt dann noch dazu, dann ist da eine ganz abstruse Regelung dabei, dann wollen sie wieder diese Anlagen auf Einspeisevergütung, nicht auf Direktvermarktung switchen. Das heißt, wieder die marktbasierten Möglichkeiten, zum Beispiel bei Anyway, werden verhindert.
Ja.
Und dann greift man sich halt wirklich an den Kopf und sagt irgendwie, also wussten sie es nicht besser? Oder wollten sie es absichtlich nicht? Ne? Also das fragt man sich an der Stelle halt wirklich, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand sowas in ein Gesetz schreibt.
Okay. Und ja, die fallen fallen raus, aber müssen eure Stromverkäufer jetzt, wird da viel verändert dann, wenn sie jetzt rausfallen? Nee. Oder? Nee.
Also unsere Stromverkäufer nicht. Unsere Stromverkäufer können weiter ihren Strom an die Menschen verkaufen. Dafür sind wir genau da, um solche Lösungen zu schaffen. Unseren Stromverkäufern können wir damit eine Möglichkeit bieten, dass sie ihre Windkraftanlagen nicht zurückbauen, weil aktuellen Marktpreisen ist es tatsächlich so, wir haben mit denen gesprochen und die sagen, wenn sie uns nicht hätten, dann hätten sie wirklich den Rückbau jetzt in Angriff nehmen müssen, weil die Kosten, die natürlich trotzdem noch im Betrieb anfallen, also die müssen ja gewartet werden, die Anlagen, dann ist mal eine kleinere Reparatur, dann müssen sie mal eine Pacht zahlen. Das übersteigt einfach das, was sie am Markt für den Strom bekommen. Und das kommt natürlich auch daher, weil wir die Kohlekraft immer noch im Markt haben. Ne? Also 2038, meine Güte, da will ich gar nicht sagen, wie alt ich dann bin, aber bis dahin muss viel schneller passieren. Ne? Also da müssen wir viel schneller andere Möglichkeiten haben, damit die Kohlekraftwerke freiwillig vom Netz gehen.
Ich habe immer so die Eingangsfrage, was möchtest du denn gerne noch unbedingt miterleben in deinem Berufsleben? Ich meine, du hast noch ein paar Jahre, aber gibt's irgendwas, wo du sagst?
Auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall Klimaneutralität und 100% Erneuerbare erleben, und zwar in meinem Berufsleben. Also unbedingt.
Du noch dabei.
Oh Gott, ich arbeite auch noch bis 2050. Also
so lange darf's auch.
Auf jeden Fall. Ja, also ich würde mir wünschen, in den nächsten 10 Jahren, dass wir da zu dem Ziel kommen, dass es so einen richtigen Drive jetzt gibt, in der Politik vor allen Dingen, aber eben auch in der Gesellschaft. Den spüre ich auch, oder ich hoffe, dass ich ihn spüre.
In der Gesellschaft schon.
Aus meiner Bubble.
Ja, genau.
Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr von der Wahrnehmung. Aber ich spüre den schon, dass Menschen einfach sagen, ja, stimmt, wir müssen was machen. Wir haben noch 10 Jahre, wenn man den neuesten Studien glauben mag. Und die sagen, wenn ihr das in 10 Jahren hier nicht geschafft habt, wirklich so stark Erneuerbare auszubauen, dass wir hier wirklich die Emissionen, insbesondere in der Energiewirtschaft, auf Null cutten, dann haben wir Kipppunkte erreicht, die kriegen wir so schnell nicht wieder runter. Und 2 Grad reichen eben nicht, sondern es müssen 1,5 Grad bleiben. Und von daher, das würde ich wirklich gerne erleben.
Ja, ich auch. Okay, jetzt du hast eben nochmal so Klimaneutralität angesprochen. Ihr habt ja noch 2 andere Produkte drin. Thema Klimaneutralität, ein neues Produkt, was ihr jetzt habt, was vielleicht nochmal erklären könntest, sieht man auf eurer Website auch schon so einen CO2-Ausgleich, den man machen kann.
Ja, genau.
Bei euch, und man kriegt irgendwie noch Rendite. Und
ja.
Was ist das für ein Ding?
Der Clou. Genau. Ja. Also es ist so, wir sind, wie gesagt, immer ganz, ganz nah an den Kundinnen und Kunden, die wir haben, und befragen die. Und
was sagen die?
Genau, und die sagen, dass sie eigentlich super gerne mehr machen würden, als nur von unseren Stromverkäufern den Strom zu beziehen.
Ja.
Und dass sie eigentlich ihren CO2-Fußabdruck, also die negative Wirkung, die jeder Mensch, den du, den auch ich habe, dass sie den eigentlich gerne kompensieren wollen würden. Dass es momentan auch Möglichkeiten gibt. Aber das ist ganz schön viel Geld und dann ist es weg.
Ja.
Und dann hat man so eine kleine Hemmung. Also zahlt man wirklich die 300, 400, 500 Euro, je nachdem, was für einen Fußabdruck man hat, jedes Jahr. Also das machen tatsächlich die wenigsten. Und dann haben wir gedacht, okay, was müsste man dir denn geben, damit du das machst? Und damit du auch ein bisschen dir selber den Anreiz schaffst, noch selber Emissionen zu reduzieren, weil es sollte ja schon ganz klar sein, wir müssen erst versuchen, welche zu vermeiden. Dann können wir vielleicht noch welche reduzieren, also statt Flugzeug den Zug nehmen zum Beispiel oder nur volle Waschmaschinen waschen, all diese Tipps, die wir auch geben. Und erst dann das, was man nicht mehr reduziert kriegt, das erst kompensieren. Und dann haben die gesagt, wenn das Geld nicht weg wäre und ich vielleicht noch ein paar Zinsen drauf kriegen würde, dann wäre ich sofort dabei.
Aber wo drauf kriegen würde? Also welche?
Ja, auf das, was ich quasi gebe, um meinen Fußabdruck zu kompensieren.
Ein Beispiel? Und dann haben wir, ich jetzt sage, was ist euer bester Tipp oder erster Tipp, der dann kommt? Also keine Ahnung, keine Flugreisen machen, oder?
Genau.
So, dann mache ich
keine
das.
Keine Flugreisen machen, das ist ein Verhaltensänderungstipp.
Ja.
Da freut sich die Umwelt, wenn du das nicht machst.
Ja.
Jetzt ist es zum Beispiel so, ich habe es auch gesagt, ich versuche mich wirklich umweltfreundlich zu verhalten. Aber ich habe eine Freundin im Ausland, die habe ich jetzt seit Jahren nicht gesehen, und wir würden uns gerne mal wieder persönlich treffen.
Und da willst du nicht mit dem Zug hinfahren?
Genau, das geht gar nicht. Ja, also es geht schon, aber dann bin ich vielleicht Monate unterwegs.
Ja.
Genau. Und dann ist die Sache, also mache ich das jetzt nicht, mache ich jetzt wirklich den Kompromiss in meiner Lebensqualität tatsächlich, diese gute Freundin nicht zu sehen oder vielleicht einen Familienangehörigen, oder fliege ich? Und jetzt müssen wir ja mal sagen, also wir wollen ja gar nicht, dass alle irgendwie nur noch für sich leben und ohne soziale Kontakte und so weiter. Wir wollen ein gutes Leben ermöglichen, aber eben CO2-neutral. Und dann habe ich die Möglichkeit jetzt, über das, was wir entwickelt haben, über unser Angebot, das zu kompensieren. Ich kann auch ausrechnen, was ich sonst noch so im Jahr quasi nicht vermeiden kann, also wie hoch mein CO2-Fußabdruck ist.
Ja.
Und dann kann ich gucken, dafür müsste ich jetzt in unserem Angebot 300 Euro investieren. Dann würden Bäume bei uns im Aufforstungsprojekt genau diese CO2-Menge wieder aus der Luft ziehen.
Ja.
Weil wenn man Bäume pflanzt, dann absorbiert das CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, es ist nicht mehr da, um den Klimawandel zu bestärken. Und das heißt, da habe ich meinen Fußabdruck kompensiert. Und ich bekomme jetzt aber die nächsten 5 Jahre Zinsen und hinterher das Geld wieder zurück.
Aber das bei diesen anderen Anbietern, so Atmosphäre oder so, ist es genauso. Die sammeln dann Geld von mir ein und ich spende das dann und fördere irgendwie einen Wald oder ich fördere was auch immer.
Genau, du kriegst das Geld aber nicht zurück, oder?
Nee, ich spende das, genau. Und bei euch kriege ich, und wieso kriege ich das?
Wie macht und wie viele Menschen machen das? Wie viele Menschen spenden dieses Geld?
I don't know. Aber,
aber wie viele Menschen würden es machen, wenn sie das Geld wiederkriegen würden?
Mhm.
Aber wenn sie darauf sogar noch Zinsen kriegen.
Aber wie funktioniert das? Also die spenden das jetzt in so ein Waldprojekt meinetwegen und dann wächst es und gedeiht. Und wie macht ihr das? Ihr geht in ein Waldprojekt. Wie kommt denn das Geld dann da rein in dieses Projekt, sodass ihr auch seine Rendite zahlen könnt?
Mhm. Oder? Also wir sind wieder die Plattform, der Serviceanbieter für unseren Partner.
Ja.
Mhm. Und unser Partner, der betreibt schon seit vielen, vielen Jahren dort nachhaltige Forstwirtschaft.
Ja.
Und diese nachhaltige Forstwirtschaft, die stellt halt sicher, dass die Bäume, die dann dort irgendwann, wenn sie so viel CO2 gebunden haben, dass sie quasi kaum noch weiteres CO2 binden, dann werden die verarbeitet und es wird sichergestellt, verkauft, dass dieses CO2 nicht wieder in die Luft entweicht.
Ja.
Zum Beispiel im Hausbau oder ähnlichem. Ja. Möbelbau, genau. Und dadurch, dass das Holz aber weiterverarbeitet wird, werden dort und Menschen dort arbeiten, wird bei dem Partner natürlich schon auch ein Gewinn erzielt und deswegen können sie auch was auszahlen.
Und wie viel Zinsen kriege ich da? Wie kriege ich da 5%, so wie bei der Bank?
Das noch schon kann lange ich jetzt nicht so gar nicht sagen. Darf ich tatsächlich auch nicht, sonst würde ich hier wahrscheinlich irgendwelche Finanztipps geben.
Ja.
Aber genau, deswegen super spannend, dass wir jetzt gerade reden, weil es dauert nicht mehr lange, so eine Woche ungefähr, dann geht's los bei uns und dann kann man genau dieses Angebot auch wahrnehmen.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen unser Hintergrund. Also wir wollen ja nicht Angebote machen für eine Elite, sondern wir wollen die Energiewelt demokratisieren und wir wollen tatsächlich Angebote für alle schaffen und jetzt halt auch Klimaschutzprodukte für alle schaffen. Und das eine Spende bei Atmosphäre oder bei irgendeinem anderen Anbieter,
ist
für Atmosphäre gar nicht schlecht reden. Ne? Ja. Also deswegen, die sind gut, die machen gute Sachen, aber das ist eine nette Sache. Die kann ich mir vielleicht leisten, die kannst du dir leisten, aber kann sich wirklich ganz Deutschland und die ganze Welt sowas leisten? Ich denke nicht.
Weil und ich glaube,
jeder hat das Geld übrig. Aber wenn man das Geld wieder zurückbekommt, dann hat jeder was davon.
Viele sehen, glaube ich, auch Anyway oder bislang auch aus der klassischen Energiebranche noch, Nische. Schön, aber bringt uns nicht weiter. Und ich denke, es ist genau richtig, dann zu gucken, wie kriege ich es irgendwie so ein bisschen entmoralisiert sozusagen auch und spreche auch, sag ich mal, niedere Instinkte an, wie, keine Ahnung, du willst jetzt auch ein bisschen Geld zurückhaben dafür.
Das ist ja noch nicht mal ein niederer Instinkt. Wir haben da auch drüber nachgedacht, ist das irgendwie vielleicht was Verruchtes oder so? Ist es überhaupt nicht?
Gehe ich jetzt zur Bild-Zeitung so quasi und mache die Volks-CO2-Kompensation. So ein bisschen lege ich mich da mit jemandem sozusagen mit einem Partner ins Bett, wo es eigentlich nicht dazu passt, ne? Aber du hast ja eingangs gesagt, es geht nicht darum bei der Nachhaltigkeit, dass keine Gewinne mehr erzielt werden oder keine Renditen. Also
überhaupt nicht. Das ist es eben. Also wenn wir von Charity irgendwie leben könnten und davon Klimaschutz bezahlen könnten, wäre schön. Aber wo bleibt das? Das ist es aber nicht. Nachhaltiges Wirtschaften so verschenken, weil also niemand hat so viel Geld übrig oder vielleicht haben das Leute und die wollen nicht, aber nicht ganz Deutschland hat so viel Geld übrig, als dass es ständig Geld verschenken kann.
Ja.
Und man kann natürlich, also ich würde mich freuen, wenn alle Menschen überkompensieren. Das heißt, mehr spenden in Klimaprojekte, als sie müssten quasi für ihren CO2-Fußabdruck.
Ja.
Aber dieses Geld haben Menschen nicht übrig. Und wir wollen irgendwie eine sozial faire Lösung entwickeln. Deswegen haben wir halt was entwickelt, wo Menschen das Geld auch wiederbekommen.
Okay, und das geht jetzt irgendwie demnächst raus und das ist quasi wirklich aus euren kundenzentrierten Vorgehen entstanden, aus euren intensiven Beschäftigungen. Was haben die euch denn noch so gesagt? Gibt es da noch so, ich meine, also das andere Produkt, ihr habt ja noch diese Pizza auch noch. Es war ja auch so ein Versuch zu sagen, kauft ein Stück Pizza, großes Solarstückchen bei einer großen Solaranlage. Das Produkt war ja auch relativ populär. Gibt es das auch noch übrigens? Also
Genau, das ist tatsächlich quasi, ja, ich sage jetzt mal, der Vorgänger gewesen und wo wir dann auch ganz viele Interviews geführt haben und dann festgestellt haben, dass das noch viel besser ist, eben wenn man sagt, man investiert, dafür weiß man, was Gutes entsteht, nämlich die Kompensation durch die Bäume und man bekommt am Ende Zinsen und Geld zurück, dass das genau das ist, was sich Menschen wünschen. Genau, und bei unserer Pizza, wir haben ja ein ganz tolles Projekt gestartet, wir haben diese Community-Solaranlage mit vielen tausend Menschen zusammen gebaut. Das heißt, ja, die Pizzen sind noch da, die haben noch ganz, ganz viele Leute.
Wo steht die denn, die Anlage
eigentlich? Die steht in Hecklingen in Sachsen-Anhalt. Okay. Mhm. Genau.
Und die Pizza, sind die Pizzen ausverkauft oder quasi haben...
Ja, also wir haben uns... Ja, die sind ausverkauft, so kann man es nennen, genau. Wir haben die schon letztes Jahr im April ausverkauft und haben dann das Projekt auch gebaut. Und wir haben uns jetzt halt entschieden, dass wir quasi nicht noch so ein neues Projekt machen, sondern dass wir eben auf das Kundenbedürfnis eingehen, was uns ja wirklich deutlich vermittelt wurde, zu sagen, wir wollen ein Kompensationsprodukt haben, ein Angebot haben, wo wir kompensieren können, wo wir genau das kompensieren, auch vielleicht, was wir selber imitieren, auf uns individuell abgestimmt und dann eine Rendite und Geld zurückbekommen.
Aber dann verfolgt ihr es jetzt nicht weiter, weil ich meine, man könnte ja auch sagen, wenn es ausverkauft ist, gab es ja auch viele Kunden, die das gut fanden sozusagen. Und dass man sagt, okay, dann bauen wir jetzt den nächsten und bauen den nächsten und machen weiter.
Aber wir haben halt wirklich tatsächlich direkt am Kunden gelernt und dann sind dann so langsam vorgegangen und haben angepasst. Ja. Und es ist ja immer so, wenn man was ganz Neues, wir kennen das schon, ne? Wenn wir in den Markt gehen mit unseren Angeboten und sagen, wir haben eine Lösung für euch vorbereitet, hier sind wir, guck mal, wie schön, dann ist es häufig so, dass wir es anders machen als alle anderen. Ja. Und das bedeutet aber auch, dass wir viel erklären müssen. Und hier haben wir einfach gemerkt, wir mussten sehr, sehr viel erklären und Leute wünschen sich ein Produkt, was sie mehr daran erinnert, was sie schon kennen. Und da haben wir jetzt gesagt, was sie kennen ist, ich gebe Geld, ich kriege Geld zurück, ich kriege dafür auch ein paar Zinsen. Und was sie sich jetzt noch obendrauf gewünscht haben, ist, ich mache damit was richtig Gutes und zwar kompensiere ich meinen CO2-Fußabdruck.
Okay. Die anderen haben nochmal irgendwie gesagt auf LinkedIn, wann gibt es, oder ich habe es in den Kommentar gesehen, gibt es auch mal eine Ladekarte für Elektroautos oder wahrscheinlich gibt es 1000 Punkte noch auf eurem Backlog.
Ja.
Und mir ist schon klar, ihr seid 25 Leute, ihr habt diese Plattform, so wie das Kernprodukt. Jetzt kommt eins neu raus. Das ist eigentlich schon, reicht eigentlich schon für so eine kleine Truppe, kann ich mir vorstellen, wenn man das auch fokussiert angeht.
Ja, für dieses Jahr, ne?
Auch für dieses Jahr, okay. Cool.
Ja. Nee, wir sind kontinuierlich dabei, neue Ideen zu entwickeln. Und genau, da gucken wir halt auch immer, was so an Ideen aus so unserem Umkreis kommt oder eben von unseren Kundinnen und den Interessierten. Natürlich ist es so, dass die Ladekarten oder E-Mobilität in den letzten Monaten unheimlich zugenommen hat. Das war vor einem Jahr einfach noch nicht so ein großes Thema. Das heißt, natürlich, klar, ist das irgendwie bei uns auch mit in unserem Backlog.
Ja.
Wir schauen, wann wir das angehen. Wir müssen mal gucken, es sind noch nicht so viele Menschen, die E-Mobilität nutzen. Und da müssen wir einfach eine Lösung finden, die für unsere Stromverkäufer gut abzuwickeln ist. Und da müssen wir einfach mal schauen irgendwie, wir können uns nicht zerteilen, wir haben so viele gute Ideen und man muss sich ein bisschen fokussieren, aber definitiv ist E-Mobilität auch ein Thema bei uns.
Mhm. Ja, cool. Ich habe eigentlich so alle Fragen so abgehakt. Wir quatschen ja auch schon eine ganz lange Zeit. Ich frage mich immer, ich denke mir so jetzt zusammenfassend, okay, ihr seid so gestartet mit dem Anyway-Ding, hattet ein, zwar am Anfang recht laut um euch im positiven Sinne, ist ein bisschen leiser geworden. Ich nehme aber so mit, ihr arbeitet hart im Hintergrund, damit es einfach weitergeht und dass die Plattform größer wird. Stellt ihr auch Leute einlaufend oder seid ihr jetzt erstmal so, ja, ihr sucht auch,
klar,
auch Menschen?
Klar, doch, auf jeden Fall. Wir haben heute gerade wieder ein Gespräch gehabt und witzigerweise haben wir jetzt gerade in dieser Zeit Corona, wir haben ja sehr flexible Arbeitszeiten und nicht nur wegen Corona sind viele im Homeoffice, sondern wir sind sowieso schon immer flexibel im Homeoffice, wie es uns gerade passt. Haben wir jetzt aber während der Corona-Zeit auch remote ganz viele Leute eingearbeitet.
Mhm. Und eingestellt. Also
auch, genau, eingestellt und dann eben auch eingearbeitet. Ja. Genau, es sind tatsächlich, es ist 5, 6, irgendwie, ich kann es gerade gar nicht zählen, wer da ganz genau gekommen ist in den letzten Monaten. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die gekommen sind und genau, um halt den steigenden Bedarf auch abzudecken.
Okay, ihr wächst und es geht weiter und ihr habt ein neues Produkt im Köcher und ihr seid am EEG vorbei, also gibt es doch nur gute Nachrichten und ich weiß, es gibt, wenn man nach innen guckt oder von außen guckt, ist das immer eine andere Sache, aber cool, ich danke dir bis hier mal an dieser Stelle. Es gibt noch so ein paar Fragen zum Rausgehen und noch eine kleine Aktion, die wir ankündigen können. Aber vorab nochmal so, wenn du jetzt auf diese Energiebranche schaust und mit so viel Werf und so Ambition dabei bist, was sind so, gibt es so Menschen oder Organisationen, wo du hinguckst, die dich irgendwie inspirieren, auch vielleicht außerhalb der Branche, aber was, immer wenn du sagst, scheiße oder es klappt nicht oder ist irgendwie ein Downer da, gibt es so Menschen oder Firmen, wo du hinschaust und sagst, komm, die machen auch weiter, mache ich auch weiter, oder? So, also die dich einfach, oder inspirieren einfach auch nur so thematisch.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe sie, glaube ich, eben auch schon erwähnt. Claudia Kempfert ist für mich tatsächlich eine Figur, der ich gerne folge, wo ich mich immer sehr freue, wenn ihr Name auf irgendeiner Konferenz auftaucht und der ich gerne zuhöre, die mich stark motiviert.
Was macht die nochmal? Die ist nochmal?
Volkswirtin beim DIW. Oh, ich verwechsel die beiden Institute immer, aber das in Berlin, das Gute.
Das Gute Institut in Berlin.
Hm? Genau. Und die hat, glaube ich, auch gerade ihre, ist in die Leuphana in Lüneburg gewechselt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wie gesagt, das ist eine Figur, die ich gerne treffe auf Konferenzen, also treffe, ich höre ihr zu, ne? Ja. Aber
und was magst du so an ihr, weil sie so, keine Ahnung, weil sie so wissenschaftlich ist oder so?
Genau, die ist wissenschaftlich und trotzdem ist sie sehr, sehr fokussiert und pointiert in ihren Aussagen. Ja. Es mag bestimmt auch manchmal sehr streitbar sein, das glaube ich. Aber sie, die ist so hartnäckig in der Präsentation, dass wir das schaffen können, 100% erneuerbar. Ja. Und es liegt nur daran, was wir wollen und eben nicht, was möglich ist, sondern es ist alles möglich. Ja. Mhm. Es sind die finanziellen Mittel da, die technischen Möglichkeiten, jetzt müssen wir es nur noch machen. Ja. Und das finde ich gut, das bestärkt mich immer weiter. Und dann gibt es natürlich, es gibt auch noch einen Mann, dem ich gerne folge und zuhöre, und das ist Volker Quaschning, auch ein Professor aus Berlin. Mhm. Und der hat gerade
einen Preis gewonnen, ne?
Ja, einen Preis gewonnen, genau, hat auch immer tolle Vorträge und der ist nochmal stärker so auch technisch, jedenfalls früher war der, vor ein paar Jahren war der nochmal stärker technisch, jetzt ist er, glaube ich, auch sehr stark wirtschaftswissenschaftlich in seinen Vorträgen, aber der macht mir halt auch immer nochmal Mut und klar, dass wirklich ganz, ganz viel möglich ist, untermauert das nochmal mit tollen Studienergebnissen. Dem höre ich sehr gerne zu.
Mir macht immer Angst, wenn ich das lese ich dann auch, aber wenn du diese Hate-Kommentare da drunter liest und wie die sich da auch an dem verbeißen, das ist schon auch.
Gut, dass ich das noch nicht gelesen habe.
Ich wollte Wahnsinn. Auch gerade frage ja danach, was dich hochbringt. Und
das stimmt.
Und hast du noch irgendwie so Bücher oder so andere Podcasts oder irgendwas, wo du dich noch informierst? Gibt es irgendwie da noch einen Tipp? Hast du da noch?
Ja, total. Also man merkt ja auch. Hast du
es gesagt, genau, im Vorgespräch.
Ja, oder? Wenn man im Berufsleben ist, da ist mir jetzt mal aufgefallen, irgendwie in den letzten Jahren, ich habe sehr viel weniger so Studieninformationen, wissenschaftliche, akademische Informationen inhaliert, als ich es früher getan habe. Ich glaube, ich war vor 2 Jahren noch sehr viel breiter informiert. Ja. Das ist halt einfach so. Und da habe ich jetzt gemerkt, da sind natürlich insbesondere Podcasts ganz, tolle Formate im Prinzip, um mal auf dem Weg zur Arbeit nochmal zu einer bestimmten Thematik irgendwie was an Infos zu tanken. Und es gibt einen, jemanden, den ich vor ein paar Jahren in der Summer School kennengelernt habe. Und der hat tatsächlich mit einem, ich denke mal Freund oder Arbeitskollegen, weiß ich gar nicht.
Sidekick.
Ja, die sind gegenseitiger Sidekick, genau. Ja. Ein Podcast aufgesetzt, der heißt Empower. Der Podcast für die Energiewende, glaube ich. Und die haben super spannende Gesprächspartner.
Und dann Power.
EN Power, genau.
Okay.
Die haben immer super spannende Gesprächspartner. Und genau, mag ich sehr das Format. Mhm. Ansonsten gibt es von David Wortmann diesen Let's Talk Change. Den finde ich auch total gut. Es gibt noch einen Podcast, den habe ich bisher noch nicht viel gehört. Ich glaube, vielleicht auch noch nicht vollständig gehört. Aber da freue ich mich immer ganz toll drauf, wenn ich denke, jetzt mache ich es mal. Ja. Weil da habe ich schon sehr, sehr viel Gutes von gehört. Und auch das, was ich gehört habe, hat mir gut gefallen, ist Masters of Change von Colin Bean.
Okay.
Das ist eher so ein breiter Nachhaltigkeits-Podcast. Nicht ganz so energiewirtschaftlich wie die anderen beiden. Aber genau, gefällt mir auch sehr gut immer.
Danke dir. Für diese Tipps. Ich frage mich gerade so viel Change, so viel Power, so viel, ja. Was machst du eigentlich, was ist so das ganz Banale, was du tust, wenn du sagst, jetzt leckt mich doch mal alles mit Change? Ist das so die Pommes nicht mit der
Currywurst? Pommes sind natürlich super.
Ja, genau.
Ja, Pommes sind wirklich ganz.
Weißt du, so was ich meine, dass man irgendwann denkt, komm, jetzt ist aber auch mal Feierabend und ich brauche jetzt was ganz Banales.
Na klar, total. Ja. Also genau, unter anderem, weshalb meine Freunde im privaten Umkreis mich, glaube ich, akzeptieren, ist, weil ich eben nicht nur Öko bin und über Klimawandel noch nachts um zwei reden möchte, sondern eben auch, weil ich es unheimlich gerne bei einem guten Getränk in netter Runde zusammensitze und auch mal über die ganz normalen Alltagsprobleme spreche. Und ich ziehe sehr, sehr viel aus den guten Gesprächen mit Freunden. Das ist was mir sehr gut tut.
Also mit dir kann man auch noch mal rausgehen, ja?
Ich hoffe ganz stark, dass die Kneipen und Clubs hier in Hamburg nach einer Corona-Zeit, die hoffentlich irgendwann vorbei sein wird, wieder aufmachen, dass die nicht alle weg sind, weil das Kulturleben in Hamburg ist doch etwas, was ich sehr schätze, ja.
Ja, okay, cool. Ja, bleibt noch ein letztes. Wir haben noch eine kleine Aktion hier, das werde ich auch im Intro dann nochmal reinsprechen, aber wir können sagen, dass wir vom Ulf, dem Stromverkäufer Ulf, wo war der jetzt nochmal? Das war der Berliner?
Genau, Ulf. Den habe ich letzte Woche Montag in Berlin besucht. Der hat ja das erste Windrad in Berlin gebaut.
Das allererste, oder wie?
Das allererste in Berlin.
Das muss ja aber auch schon aussehen wie, keine Ahnung.
Das sieht wunderschön aus. Okay. Das ist das schönste Windrad, was ich bisher gesehen habe, das ist erst 2008 gebaut worden. Ich glaube, der hat sich da persönlich mit dem damaligen Bürgermeister angelegt, genau, dass das gebaut wird. Und das ist von einem Künstler, der Name ist mir gerade entfallen, bemalt worden. Und da sind wunderschöne, also könnt ihr auch mal auf den Bildern dann sehen, im Profil, wunderschöne Bilder drauf. Also zum Beispiel die Goldelse, das was auf dem, das ist diese Statue, die auf dem Brandenburger Tor, auf der Siegessäule draufsteht.
Da ist ein Goldesel drauf? Das sind doch
Goldelse.
So Goldelse. Ja, okay.
Goldelse?
I don't know.
Ja,
ja, auf jeden wichtige Fall, Bildungslücken hier.
Ja, genau. Ich musste mich da auch outen, dass ich das nicht gleich auch parat hatte. Aber Berliner wissen das natürlich auf jeden Fall und auch alle anderen gebildeten Menschen. Und das sind ganz, ganz tolle Bilder, die auf dieser Windkraftanlage drauf sind. Unter anderem eben auch ein großes Bild einer Biene, weil Ulf ist nicht nur Windmüller, sondern eben auch Imker und kümmert sich um seine mehrere Bienenvölker. Die stehen auch manchmal bei der Windkraftanlage und saugen da ein bisschen Robiniennektar. Und der hat gesagt, für jeden, der mit dem Aktionscode Windhonig, also Wind wie Solar und Honig kennt man ja, einen zusammengeschrieben, bei ihm Strom kauft, dem schickt er ein Glas von seinem Windmüller-Honig, selbst geimkert von seinen Bienen. Und dazu gibt es dann auch noch ein Bienenwachstuch von Gaia. Das ist ein befreundetes Startup von uns. Und die versuchen, Plastik im Alltag zu vermeiden beziehungsweise Lösungen anzubieten, damit man Plastik im Alltag vermeiden kann, und stellen Bienenwachstücher her und machen ansonsten auch ganz tolle Arbeit im Bereich Bildung. Und die stellen dieses Bienenwachstuch zur Verfügung. Und genau, das versenden wir dann an die Leute, die das gerne möchten.
Super lieb. Ich hoffe, der Ulf hat auch noch ein bisschen Kapazität sozusagen in seinem Windrad. Ist nicht, genau, hast du wahrscheinlich so rausgesucht. Ne?
Nee, ja, nicht, nein. Also nein? Wir haben, nicht jeder von unseren Stromverkäufern ist Imkern. Also tatsächlich ist es so, dass er gesagt hat, hey, das möchte ich gerne machen, weil ich hab ein bisschen Honig, so viel Honig hat er natürlich auch nicht, ist ein Hobby-Imker.
Ja.
Aber er hat gesagt, komm, die letzten Kunden quasi von mir, die sollen auch tatsächlich mal sehen, ich bin wirklich Imker, es gibt diese Bienen und genau, deswegen dieser Honig.
Ja, vielen, vielen Dank dafür und auch für die ganze Zeit. Wir haben jetzt echt lange hier verbracht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch irgendwie.
Ja, vielen Dank. Total. Cool. Sehr entspannt.
Ja. Es ist ja, entspannt soll es sein. Es ist natürlich jetzt so ein Podcast, der geht so ein bisschen in die Branche, auch in die klassische Energiebranche, wo ich auch so ein bisschen herkomme. Und ich hoffe einfach, dass viele das hören. Viele Jungs und viele Mädels, alte, weiße Herren. Einfach alle und irgendwie so ein bisschen. Ja, sich nicht bedroht fühlt oder einfach sich auch ein bisschen anstecken lassen von dem, was ihr und so, ja, viele andere Unternehmen da versuchen und vorwärts zu bringen. Insofern, ja, ganz lieben, lieben Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank auch nochmal für den Abschluss. Also würde mich natürlich auch freuen, wenn das auch so ein, vielleicht ein kleiner Stups ist, zu sagen, Mensch, vielleicht unterhalten wir uns einfach mal. Also ich glaube, Dialog kann uns nur weiterbringen und die alte Energiebranche und die, sage ich jetzt mal, neue Energiebranche, wenn wir uns dazu zählen, am Ende müssen wir oder wollen wir ja auch zusammenwachsen und da hat sich ja auch schon unheimlich viel verändert und wir kommen, glaube ich, insbesondere voran, wenn wir zusammenarbeiten.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.